Wow, ihr Lieben, ich glaube, ich hatte wirklich noch nie so wenige Storyviews wie jetzt, als ich die ganzen Sachen über Palästina geteilt habe, über unsere Podcast-Folge, die erste Podcast-Folge, die wir dazu aufgenommen haben, aber auch über ja, die Reise, die ich damals gemacht habe. Ich habe ja ein paar Bilder geteilt und so weiter und so fort. Und gleichzeitig ist es mir aber auch total egal, weil sich einfach diese Folge und auch diese Storyline so aligned angefühlt hat und so verbunden mit Wahrheit. Und ich weiß nicht, wie oft ihr das vielleicht schon mal erlebt habt, vielleicht auch, wenn man in einem Moment in einer Beziehung an einem Knoten steckt und dann irgendwie so echt die wahren Worte auf den Tisch gelegt werden und die nackte Wahrheit sich so zeigt und man das einfach auch mal so ausspricht. Es ist einfach so ein befreiendes und wunderschönes Gefühl, wenn man sich wirklich mit der Wahrheit verbindet. Und es geht jetzt ganz, ganz viel in dieser Folge darum, dass es gar nicht so sehr darum geht, irgendwie Seiten oder eigentlich gar nicht darum geht, irgendwie sich auf irgendeine bestimmte Seite zu stellen oder Recht haben zu wollen oder ja, sonst irgendwie da jetzt in eine großartige Diskussion zu gehen, sondern es geht um Dinge, um die man gar nicht diskutieren muss, Dinge, die ja ganz tief in der Menschlichkeit und auch in yogischen Werten verankert sind. Und wir freuen uns riesig auf dieses Gespräch mit euch jetzt. Da bist du.
Da hallo, bin hallo. Ich. Hallo, hallo. Liebe Jill. Pascals AirPods haben sich gerade zwischengeschaltet. Das heißt, ich habe gar nicht dein wundervolles Intro gehört.
Ach so. Ja, also in meinem Intro habe ich erzählt, dass es gar nicht so sehr darum geht, sich auf irgendeine Seite zu stellen oder Recht haben zu wollen oder all diese Dinge, sondern dass es eigentlich vielmehr darum geht, sich mit ganz grundlegenden menschlichen Werten zu verbinden und sich mit dem Thema Wahrheit zu verbinden. Und ich habe gesagt, dass obwohl ich so wenige Storyviews hatte, wie einfach noch nie seit den letzten, weiß ich nicht, 4 Jahren oder so, wo ich nicht genau weiß, ob ich jetzt geshadowbanned wurde von Instagram oder ob einfach die Yoga-Welt es nicht so gerne sehen möchte. Dieses Thema, weil es einfach vielleicht auch ein unbequemes Thema ist, dass es sich für mich persönlich total gut anfühlt und ich mich riesig freue, auch einen Teil 2 jetzt aufzunehmen zu dem Thema, weil ja, es sich einfach sehr, sehr befreit angefühlt hat in meinem ganzen System, so sich wirklich mit der Wahrheit zu verbinden, die Wahrheit auch auszusprechen. Das Spannende ist ja auch, ich habe dir das ja am Telefon jetzt auch in unserem privaten Telefonat erzählt, ich habe so eine Verspannung im Hals die ganze Zeit gehabt, hier im lymphatischen System, hier an der Seite. Und da ist so ein Knoten drin. Und der ist jetzt tatsächlich schwächer geworden in den letzten Tagen, jetzt wirklich nach diesem Gespräch tatsächlich. Also es zeigt mal wieder, wie Überraschung alles einfach so zusammenhängt.
Ja, weißt du, Jill, was mir da sofort einfällt? Bei diesem It's not about taking sides. Ich bin ja ein offenkundiger Avatar-Fan, also wirklich fast schon Groupie-mäßig. Und im ersten Teil von Avatar gibt es diese Szene, wo es darum geht, ja, den Erdenbürgern was entgegenzusetzen. Und dann gibt es dieses große Treffen von allen Avataren und wo die sich beraten, so, was ist es, was können wir tun? Und es gibt ja in diesem Film die Awa, die große Weltenseele, die erreicht werden kann durch diesen großen Weltenbaum. Ein unglaublich jahrtausender alter Baum, mit denen, wo die Avatare mit ihren Haaren sich sozusagen einstöpseln können und in eine Verbindung kommen können und dann auch wirklich einen Download beziehungsweise eine Nachricht bekommen können. Und in dieser großen Zusammenkunft von allen Avataren, wo Jake Sully sozusagen sagt, wir müssen gegen die Erdlinge in den Krieg ziehen, so, und wir müssen die vertreiben und wir brauchen die Hilfe von Awa, sagt der Stammesführer, Awa doesn't take sides. You can't get her on your side. Awa just stands with the truth and leans towards what holds the great balance. Und dieses What holds the great balance ist ein Prinzip, das Yoga mit Dharma bezeichnet, dass die große Balance, dass die große Gerechtigkeit, die sich für uns auch nicht immer gerecht anfühlt. Also wenn wir zum Beispiel mit Naturkatastrophen konfrontiert sind und in einem Vulkanausbruch oder in einem Erdbeben oder einer großen Flutwelle viele Menschen ums Leben kommen oder auch ganze Ökosysteme zerstört werden, fühlt sich das für uns nicht immer gerecht an. Aber was dieses Dharma oder auch Awa, diese große Weltenseele, die sich ja auch nur ableitet von diesen alten kulturellen Überlieferungen, von dem einen Prinzip, was die große Balance in diesem gesamten Planetensystem in der Waage hält, geht es darum, dass dieses große Prinzip sich nicht auf eine Seite schlägt, sondern nur daran interessiert ist, die große Balance der nicht nur der Evolution, sondern auch dem ausbalancierten Zusammenleben aller Entitäten, also nicht nur Menschen, sondern alle Lebewesen und alle Elemente, die es in diesem System gibt, sicherzustellen. Und vielleicht ist es, also was heißt vielleicht, mein großes Anliegen für diese Folge ist, weniger Menschen auf eine Seite zu ziehen, als vielmehr den Raum zu öffnen und das Verständnis zu öffnen, das Herz zu öffnen und auch diese Verbindung zwischen Herz und Verstand, um eine intimere Beziehung herzustellen zu diesem Dharma, das, wofür wir haben alle Antennen dafür, dieses Gefühl von Gerechtigkeit. Und ich habe das immer, ich habe zwei Kinder im Haus und ich durfte die begleiten in ihren ersten Jahren, dieses Gerechtigkeitsgefühl, das ist vor allem bei kleineren Kindern unglaublich präsent und wird sehr lautstark auch ausgedrückt. Oftmals bei so ganz kleinen Kleinigkeiten, ne? Ob jetzt Dinge gerecht verteilt sind oder ob man Blumen jetzt abpflücken darf oder nicht und ob die Kinder, die jetzt gerade irgendwo am Strand irgendwelche Quallen sammeln, ob die wieder zurück ins Wasser werfen müssen unbedingt oder nicht. Also so dieses Gefühl von Gerechtigkeit, was oft sehr viel tiefer unter unserem Zwerchfell sitzt, so dieses Gefühl, dieses Bauchgefühl. Ich wünsch mir sehr, dass wir in dieser Folge zu Pfade aufzeigen können zu diesem Bauchgefühl über die yogische Philosophie, die uns ganz, ganz klar in eine Richtung lenkt. Und das ist die Richtung of the liberation. It's like the goal of yoga. The goal of yoga is liberation. Way before peace. Ganz, ganz weit vor Frieden ist das Ziel von Yoga, ist die Befreiung. Das yogische Ziel von Befreiung hat nichts mit staatlicher Souveränität zu tun, sondern wirklich erstmal die Befreiung von der Identifikation mit unserer Geschichte, also unserer körperlichen Persönlichkeitsgeschichte und generell alle Identifikationen, die mit der Menschlichkeit so einhergehen, und die Verbindung herzustellen zu diesem großen System. Und wenn wir dieses große System, und ich gebe gleich an dich weiter, Ju, weil du hast mir nämlich auch in einem persönlichen Gespräch was Wichtiges erzählt. Wenn wir diese Identifikation zu diesem großen System, zu dieser großen Balance hergestellt haben, durch Pranayama, Asana, Meditation, Mantra, Geschichten hören, Geschichten erzählen, mit Menschen in Verbindung gehen, Karma-Yoga, wirklich mit für Menschen etwas Gutes tun, ohne etwas dafür zurückzuverlangen. Wenn wir diese Verbindung hergestellt haben, die wir alle kennen, im Kleinen, dann haben wir diese innere Navigation der großen Gerechtigkeit, also dieser Großzügigkeit, dass genug für alle da ist und dass meine Befreiung nur dann erst vollendet ist, wenn deine Befreiung auch vollendet ist und wenn die Befreiung aller vollendet ist. Und das eröffnet einen Pfad zu einem Weltenbürgertum, das alle einschließt und niemand vergisst und nicht nur auf der menschlichen Ebene, sondern auf der ganzen Lebendigkeitsebene. Und liebe Jules, ich weiß nicht, ob du es im Intro schon erzählt hast, aber ich würde gerne die Emphase darauf nochmal legen, weil ich nämlich das Gefühl, das du mir geschildert hast, sehr, sehr gut kenne. Wenn Wahrheit befreit wird, also wenn wir wirklich Erlebtem und unserer Perspektive Stimme geben, und vor allem eine Stimme geben, wenn es nicht unbedingt einfach ist, also wenn es vielleicht sogar fast ein bisschen bequemer und sicherer wäre, wenn wir es für uns behalten würden. Aber wenn wir den Mut und die Courage mitbringen, der Wahrheit Stimme zu verleihen, dann passiert etwas in uns. Und Jules, hast du darüber schon gesprochen im Intro?
Ja, genau. Ich habe darüber gesprochen, wie das so ein richtig befreiendes Gefühl war und auch, ja, wie sich das ja auch so körperlich bei mir dann auch so gezeigt hat mit diesem Knoten, den ich hatte. Und ich finde es irgendwie so spannend, ich habe ja echt auch viele Nachrichten bekommen nach dieser Folge. Sowohl Fragen aus der Community, aber auch eine Antwort war auch, also eine Antwort auf unsere Folge war zum Beispiel auch, oh, be careful, it's not that easy. Hm. Und ich war so, ja, voll gut. Ich finde es ja voll geil, wenn ich solche Nachrichten bekomme. Also ich bin auch schon immer jemand, ich brauche das gar nicht unbedingt, dass man mir jetzt so nach dem Mund redet oder mir die ganze Zeit nur Honig ums Maul schmiert, wie man auf Deutsch so schön sagt, auch wenn ich Honig sehr, sehr lecker finde. Ist wirklich so dieses, also ich habe dann auch so gesagt, I feel like I am very careful with this topic. It's a very sensitive topic, I know that. And of course it's not easy. You're so right, it's not easy. And that's why this conflict has been going on for so long. Otherwise, the conflict would not be there anymore if it would be so easy. So, und das hat sich für mich auch so wahr angefühlt in dem Moment. Und ich finde, das ist auch so ein wichtiger Punkt, Gegenstimmen nicht immer direkt runter zu walzen und zu sagen so, warum stellt die sich jetzt dagegen mich oder was auch immer, sondern direkt so zu sagen, fair point, I see what you mean and this is how I feel connected to truth. Und ich finde es auch wichtig, dass man so dieses agree to disagree geht für mich auch persönlich immer total in Resonanz. Und natürlich braucht jeder, und das habe ich dann auch gesagt, die meinte dann, oh sorry, ich wollte dir nicht auf den Schlips treten. Und habe ich gesagt, du trittst mir überhaupt nicht auf den Schlips, das ist vollkommen fein. Und ich finde es voll cool und habe das auch nochmal so encouraged. Und weil es ist ja wirklich so, dass natürlich jeder Mensch einen sicheren Ort zum Leben braucht. Das ist so, wie die Würde des Menschen ist unantastbar. Da geht einfach nichts dran vorbei. Und das ist ganz egal, ob diese Person arabischer oder israelischer Herkunft ist, jüdischen Glauben hat oder was weiß ich für einen Glauben hat oder vielleicht auch gar keinen Glauben hat. You know what? I don't care. Die Person braucht ein Dach über dem Kopf, was sicher ist, und ein Umfeld, was sicher ist. Das ist in der Maslow'schen Pyramide ganz unten verankert als Basis. Und von dort aus können wir uns weiter bewegen, von dort aus können wir uns weiter unterhalten. Und was gerade im Moment passiert, und deshalb finde ich es so wichtig, auch hinzuschauen, und deshalb habe ich auch bewusst diesen provokanten Post jetzt gepostet, wo es dann heißt, Israel plant ein Konzentrationslager. Und wenn man nämlich den Post dann aufgeht, dann ist ja, das wird jetzt diskutiert und so weiter und so fort. Das wird natürlich nicht Konzentrationslager genannt. Und was da jetzt passiert, ist jetzt gerade auch alles am Entstehen und man weiß nicht genau, was jetzt genau geplant ist. Das ist jetzt einfach gerade alles am sich finden. Aber was ich einfach wichtig finde, ist einfach, dass man die Augen aufmacht. Und natürlich ist seit 2018, seit ich da war, ist super viel passiert. Und deshalb ist es wichtig, informiert zu bleiben. Und das war nämlich auch eine Frage aus der Community. Was können wir machen, um die palästinensische Bevölkerung zu unterstützen? In erster Linie ist hinschauen, nicht wegschauen. Ich glaube, das ist das Erste, was wir machen können. Und dann gibt es noch viele andere Sachen, da gehen wir jetzt gleich nochmal näher drauf ein, aber ich will jetzt einfach nochmal dazu sagen, so, also es geht uns gar nicht darum, irgendwas einseitig darzustellen oder irgendwas zu rechtfertigen, sondern wir wollen einfach nur euch ermutigen. Jemand hat das so schön mal gesagt, Yogis, do your fucking shadow work. das Universum besteht zu, guckt euch mal um, wenn ihr in den Nachthimmel guckt, seht ihr das, wie viel Darkness ist da und wie viel Light ist da, ja, es besteht zu wahrscheinlich fast 99% aus Darkness und wenn man immer nur das Licht sieht, das ist not the truth und dann wirklich zu gucken, was können wir machen und ja, vielleicht können wir da noch mal weiter drauf eingehen. Also Julia, was denkst du denn? Ich lasse dich noch mal weiter. Was meinst du also, außer sich informieren und nicht zu schweigen, was kann man noch machen?
Das Allerwichtigste ist echt immer über den Tellerrand zu schauen. Etwas, was mir schon vor Yoga bewusst wurde und ich hatte echt das Glück, einen richtig, richtig guten Direktor und auch damals Klassenlehrer zu haben, der wahnsinnig investiert war in wirkliche Bildung, also nicht nur den Kanon abzuarbeiten, der durch irgendwelche Ministerien vorgegeben wurde, sondern wirkliche Bildung, die Quellen aufsucht, recherchiert, Quellen hinterfragt, die eigentliche Quelle recherchiert, also wirklich zu schauen, okay, ich habe hier einen Text, egal ob der aus einer Zeitschrift, einer Zeitung, aus irgendeinem anderen journalistischen Medium ist und dann zu schauen, welche Person ist in der Schreibfeder der Narrative, von welcher Institution wird diese Schreibfeder finanziert und ist es ein Mann, ist es eine Frau, was ist deren Herkunft, was ist deren Bildungshorizont, welcher Zugang zu welchen anderen Medien hat diese Person, die diesen bestimmten Text uns zur Verfügung stellt, um uns ein Bild zu machen. Und wir haben, ich habe damit sehr, sehr viel Zeit verbracht und mir ist in diesem Prozess sehr, sehr viel klar geworden. Und das ist auch die große Verbindung zu Yoga, ist, dass, wenn ich jetzt von mir ausgehe, Julia Weiß, geboren 1984, in dieser weißen Haut geboren, in Deutschland und einem sehr, sehr sicheren Dorf, groß geworden, Zugang zu Bildung, zu auch in dieser Generation von Gleichstellung von Männern und Frauen. Da waren ganz viele Finanztöpfe auch für die Förderung von Mädchen. Da waren Mädchencafés und da waren also so alle diese Dinge, die sich durch mein Leben durchgezogen haben, haben mich auf eine bestimmte Art und Weise geprägt und prägen meine Perspektive auf das Leben, prägen meine Perspektive auf die Geschlechter, prägen meine Perspektive auf meine Fähigkeiten, die Perspektive auf die Bildung, auf den Arbeitsmarkt, auf die Welt. Und diese Perspektive hat aber ihre Grenzen. Und in dem Moment, wo wir Grenzarbeit leisten, das ist schön, was du gesagt hast, to do your fucking shadow work, das können wir durch Yoga, das können wir durch Reisen. Das passiert uns manchmal auch durch Grenzerfahrungen, die das Leben uns einfach zuspielt. Sei es eine Krankheit, sei es einen lieben Menschen, den wir verlieren, sei es, dass ein bestimmtes Regime auf einmal uns bestimmte Dinge wegnimmt, die wir als selbstverständlich gefühlt haben. Diese Perspektive hat also Grenzen und diese Perspektive wird manchmal gepierst, ja, perforiert von unterschiedlichen anderen Realitäten. Und diese yogische Aufgabe, die wir haben, ist, uns bewusst zu sein, dass wir in dieser Perspektive stecken und uns bewusst zu sein, dass es unsere Aufgabe ist, diese Perspektive immer perforieren zu lassen und bewusst diese Perforation zu suchen, sodass wir unsere Perspektive ausweiten und alle Seiten sehen können. So angenehm oder unangenehm das ist, sage ich immer wieder, es gibt nicht so super viele Menschen, die ich getroffen habe, die sagen, die Heuschrecke ist meine Lieblingsasana. Und es gibt aber super viele Menschen, von denen ich weiß, dass die Heuschrecke ihre Perspektive erweitert hat. Ja, die Perspektive auf ihre Po-Muskulatur, auf ihre Rückenmuskulatur und auf ihre gesamte Rückenlinie und auf ihre Fähigkeiten und so weiter und so weiter. Und diese Aufgabe, die wir haben, unsere Perspektive zu erweitern, hilft uns, diese Begrenzungen, die mit diesem menschlichen Körper kommen, zu überwinden. Und wenn es um die Frage geht, was können wir machen? Was können wir machen? Was wir machen können, ist, über den Tellerrand zu schauen. Literatur, Bücher zu lesen, die außerhalb unseres westlichen Kanons sind. Bücher zu lesen, die aus Federn kommen, die außerhalb der institutionalisierten und auch finanziell geförderten Autorenschaft dieser westlichen Kommune stehen. Dadurch erweitert sich unsere Perspektive und wir können voll gerne unter den Podcast, also diese Serie, dieses Instagram Live wird als Podcast erscheinen, und unter diesem Podcast gebe ich nochmal eine Liste mit Büchern zu zur israelischen Staatenentstehung und Bücher von Ilan Pape und die Zionistenbewegung und so weiter und so weiter, um wirklich diesen Teil der Geschichte der letzten 80 Jahre von allen Seiten zu sehen. Und wenn ich jetzt sage, der Teil der Geschichte der letzten 80 Jahre von allen Seiten zu sehen, was wir noch tun können, um generell ein bisschen offener zu werden für das, was aktuell stattfindet auf unserer Welt, ist, noch ein bisschen weiter nach vorne zu gehen und zu beginnen mit unserer Bildung in dem Gesamtentstehen des Kolonialismus, den unterschiedlichen Dynamiken im Kolonialismus, und zwar nicht in einem Geschichtsbuch nachzulesen, das von einem Deutschen oder einem westlichen Kolonialherr bezahlt wurde, sondern Literatur aufzusuchen, die aus den Kulturen stammen, die kolonialisiert wurden, und dort sich auch Perspektiven zu holen, um dieses Gesamtbild herzustellen, weil wir stecken in dem Schlamassel, in dem wir stecken, nicht seit dem 7. Oktober, und auch nicht seit 48, sondern die Sache beginnt schon etwas früher. Wahrscheinlich beginnt sie dort, wo auch Yoga entstanden ist. Und Yoga ist wahrscheinlich auch deshalb entstanden, um diese große Trennung, die nicht nur unter den Menschen stattfindet, sondern diese generelle große Trennung, um die wieder einzufangen. Und das sind aber die Mächte, die einfach die ganze Zeit so am Laufen sind. Und was wir noch tun können, und das ist mein letzter Punkt, und dann übergebe ich an dich, ist, das eine ist der Kolonialismus, uns dem Kolonialismus bewusst zu werden, und das andere ist, sich bewusst zu werden, inwieweit uns der Überlebenskampf im Griff hat, dass wir nicht genug Ressourcen haben, um diese Überlebensbrille abzulegen. Ja, und wir sind hier im Westen und super privilegiert, aber ich habe das im letzten Podcast schon angesprochen. Wir werden nicht müde, uns zu beschweren über den Parkplatz, den wir nicht finden, und wir werden nicht müde, uns zu beschweren über die Hauspreise, die steigen und fallen, und wir werden nicht müde, uns zu beschweren, also uns wirklich zu beschweren über alles. Und die ganze Zeit in dieser Perspektive festzustecken, als als würde uns die Lebensgrundlage genommen. Und das sind Machenschaften des Kapitalismus. Das ist die Dynamik, die sich im Kapitalismus einfach entfaltet. Und wenn wir es schaffen, und da ist Yoga auch wirklich dieses Yoga zu, es gibt diesen Spruch, wenn du es eilig hast, geh langsam. Und ich weiß, dass in vielen Momenten, wo ich so eilig habe, weil meine Lebensgrundlage weil meine Lebensgrundlage mir gerade entzerrt wird, ja, langsam zu gehen und mich dran zu erinnern an diese Resilienztür und diese Ressourcentür, die sich immer wieder auftut, wenn ich praktiziere. Und wenn wir es schaffen mit unserer Praxis, egal was es ist, sei es Yoga, sei es Tai Chi, sei es Meditation, sei es Zen-Buddhismus, sei es was auch immer du wählst, etwas, was dich aus diesem ewigen Höher, Schneller, Weiter rausholt, eröffnet einen Raum, in dem du und ich und Jü und wir alle uns bewusst werden können, was eigentlich die darunterliegenden Dynamiken sind, dass wir jemand da drüben, sei es auf der anderen Straßenseite, sei es im nächsten Dorf, sei es im nächsten Land, sei es da drüben im Mittleren Osten, als ganz, ganz anders und vielleicht weniger wert empfinden als uns selbst und unsere Kinder. Ja, damit, Jü, ich bin mir sicher, du hast einige Gedanken zu meiner Litanei.
Also ja, das, was du gesagt hast mit den Büchern, finde ich total spannend und wichtig. Und ich habe noch ein paar andere Tipps, aber noch mal kurz zu den Büchern zurück. Ich habe dir vorhin erzählt, dass ich heute Morgen aufgewacht bin und meine Oma ganz schrecklich vermisst hat. Die ist zwar noch hier auf dieser Erde und in diesem Körper, aber sie ist so schlimm dement, dass man sich leider gar nicht mehr so richtig mit ihr unterhalten kann. Und es gibt so viele Dinge, die ich voll gerne so mit ihr besprechen würde und Dinge, die ich eigentlich auch, ich würde auch viele Geschichten, die sie so hat, total gerne aufzeichnen, um die auch so zu konservieren irgendwie. Genau, die Geschichten sind aber total nah an meinem Herzen und eine dieser Geschichten ist, dass ihr Vater, der Arzt war in Hamburg, der hat sich ganz klar gegen Hitler positioniert. Und ich habe irgendwann mal meine Oma gefragt, warum das eigentlich so war. Also, weil er hat ja quasi sein Leben damit riskiert, ne? Und sie hat halt gesagt, er hat Mein Kampf gelesen, bevor Hitler gewählt wurde. Und hat dann gesagt, jemand, der sowas schreibt, das ist ein ganz gefährlicher Mensch. Und da muss man wirklich aufpassen und die Augen aufmachen. Und er hat dann auch, also dass er jüdische Menschen weiterhin verarztet hat, war ja nicht das Einzige. Er hatte auch keinen Volksempfänger. Seine Kinder haben bei diesem ganzen Kram, Bund Deutscher Madeln und so weiter und so fort, nicht mitgemacht. Sein Sohn ist nicht zum Militär gegangen und so weiter und so fort, sondern hat stattdessen so eine Underground-Theatergruppe gehabt, wo die sich halt über Hitler lustig gemacht haben und solche Sachen. Und ich glaube, es ist jetzt auch an der Stelle nochmal wichtig, weil es ganz viel, ich habe gestern mit Freundinnen gesprochen, die Geschichtslehrerinnen sind, und habe gesagt, ja, wie kann es eigentlich sein, dass jetzt, es wird immer so viel über das Dritte Reich und über Hitler und so in der Schule gesprochen. Und ich weiß gar nicht genau, weil ich bin ja jetzt auch gar nicht da in der Schule, wie viel wird denn über diese ganze Chose jetzt gerade hier gesprochen. Und dann haben die so gesagt, das darf man gar nicht zusammen in einen Topf werfen, weil das würde ja den Holocaust, und da gibt es auch anscheinend irgendwie einen Begriff für, das würde den Holocaust quasi so abmildern. Also der Holocaust war quasi so, so schlimm, wenn man das jetzt geschichtlich betrachtet. Und was jetzt gerade passiert, wäre ja quasi, weil das war ja wirklich systematisch, dass Menschen da systematisch, die waren in diesen Arbeitslagern und mussten dann arbeiten und dann gab es wirklich wurde ja alles so nach Programm sozusagen, wurden die quasi getötet, wie so Tötungsstationen. Ich meine, ich muss jetzt nicht erklären, was ein Konzentrationslager ist, aber, und das darf man quasi nicht in einen Topf werfen. Und dann habe ich gesagt, ja, also das kann man jetzt sehen und drehen und wenden, wie man will. Was ich finde, ist, dass man einfach, so wie damals niemand die Augen aufgemacht hat, niemand den Mund aufgemacht hat, wo die Menschenwürde verletzt wurde, wird jetzt auch die Menschenwürde verletzt. Und wie schlimm die Menschenwürde jetzt verletzt wird, ist für mich in dem Moment, für mein Herz, für meinen Kopf vielleicht, mein Kopf will da vielleicht unterschiedliche Kategorien von Schlimmigkeit aufmachen. Meinem Herz ist es aber so mehr oder weniger egal, weil mein Herz sagt, das ist nicht okay. Und da passieren Dinge, die sind nicht okay. Die sind einfach nicht menschenwürdig. Und das Spannende ist wirklich, dass da so eine, und ich glaube, das ist auch bei uns Deutschen so krass, diese Numbness. Und mein mexikanischer Partner hat damals, als der in Deutschland war, sich das hier alles angeguckt und irgendwann zu mir gesagt, ich habe das schon mal in irgendeiner Podcast-Folge gesagt, aber ich sage es gerne nochmal. Und der hat irgendwann, der war sehr, sehr connected. Die Mexikaner sind ja immer sehr connected mit ihrem Herz. Und das hat auch wirklich was mit mir gemacht, so diese Beziehung und in Mexiko zu leben. Ich möchte diese Erfahrung nicht missen. Der hat gesagt, Germany is still suffering from the war. Und er meint genau das. Dieses Intellektualisieren von Schmerz. Und ich kenne das von mir selbst auch total gut. Ich will jetzt dich hier gar nicht irgendwie anprangern oder sonst irgendwas. Das Intellektualisieren von Schmerz und von schlimmen Erfahrungen und von Sachen so, das darf man jetzt aber nicht vergleichen und das kann man nicht in einen Pott werfen. Es geht mir gar nicht darum, Dinge zu vergleichen oder Dinge in einen Pott zu werfen oder mich auf bestimmte Seiten zu stellen, sondern mir geht es einfach nur darum, zu sagen, Leute, macht die Augen auf, wenn Dinge passieren, die nicht okay sind. Und das kann im Kleinen passieren, das kann sein, dass, wo wir jetzt gerade beim Thema Schule waren, dass auf dem Schulhof jemand verprügelt wird und man sagt nichts. Wie fühlt sich das in deinem Energiesystem an? Also dann ist ja natürlich immer dieses, oh, jetzt bist du eine Petze oder sonst irgendwas. Es geht hier darum, Zivilcourage in der Mikro- und Makroperspektive zu betreiben. Und das ist echt auch crazy, dass dann so viele Events dann wie so Shutdown gemacht werden. Ja, also hier gab es in Portugal gab es hier so Mütter, die sich zusammengeschlossen haben und eine Spendenaktion ins Leben gerufen haben für Kinder in Gaza. Und dann wurde das, ich weiß eigentlich gar nicht genau von wem, wer eigentlich das Recht hat, das zu, das Event quasi zu schließen oder zu verbieten. Und genau, und dann gibt es eben viele Dinge und einfach, ich möchte euch einfach auch ermutigen, wenn euer Herz sagt, mach ein Fundraiser-Event, ich finde Kirtan besonders schön eigentlich in dem Zusammenhang, weil Kirtan, da geht es wirklich ums Herz, da geht es um Singen, da geht es um Prayer. Und das finde ich auch energetisch, wenn du eine spirituelle Praxis hast, dann nimm das in deine Praxis mit, widme das um, schick das dahin. Manche Menschen würden vielleicht denken, das bringt nichts. Andere würden spüren vielleicht, dass diese Frequenzen heilsam sind und dass davon schon was ausgeht. Unterschriftenaktionen ganz rational, ich verlinke das auch in den Shownotes. Amnesty International ist eine große Menschenrechtsorganisation. Ich habe es in der letzten Podcast-Folge, wenn du die noch nicht gehört hast, hör die unbedingt an. Da habe ich ein bisschen genauer erklärt, was mir Amnesty International ist, wer das ist und was die machen und wie die arbeiten, was so eine Petition ist, was so eine Unterschriftenaktion ist. Unbedingt unterschreiben, kostet dich vielleicht 2 Sekunden deiner Zeit und verpflichtet dich zu nichts, sondern du sagst einfach nur, mein Herz ist nicht damit in Ordnung, wenn solche Dinge passieren. Und natürlich auch, was ich auch immer voll wichtig finde, ist einfach auch das eigene Konsumverhalten zu hinterfragen. Also das ist auch was, wo wir, ja, glaube ich, oft auch so ein bisschen, das rutscht uns manchmal so durch, ne? Also ist bei mir auch so, dass man dann im Alltag, wenn man so im Alter so im Gefecht ist, dass man dann manchmal vielleicht ja nicht genau weiß, woher kommt was, wen unterstütze ich damit, was unterstütze ich damit im Großen und Ganzen. Und dass ganz, ganz viel eben Waffenhandel und so weiter und so fort unterstützt, wissen wir alle. Und man kann es wahrscheinlich nie komplett vermeiden, aber wenn man halt die Wahl hat, man hat ja ganz oft die Wahl zwischen unterschiedlichen Produkten, dann kann man eben da auch Entscheidungen treffen, die mehr so im Sinne von Ahimsa, Gewaltlosigkeit und so weiter und so fort und mit den Werten vielleicht mehr in Verbindung gehen.
Ich würde da voll gerne einhaken, denn dieses Movement Boycott, Divest, Sanction, das ist, bezieht sich auch nicht nur auf diesen einen Konflikt, sondern es ist wirklich das schon mehrmals auch angesprochen, einer der größten Hebel, den wir haben, ist unsere Zahlungskraft. Und ich habe das auch vor kurzem nochmal in einer Story Menschen mit auf den Weg gegeben. Für alle, die schon Kinder geboren haben in Deutschland, die wissen, dass den ersten Brief, den man bekommt, ist die Steuernummer der Kinder noch oftmals lange, bevor ein herzlichen Glückwunsch zur Geburt ihres Kindes von der Gemeinde kommt, hat man die Steuernummer in der Hand. Und über die Kaufkraft haben wir einen unglaublich großen Hebel, weil es gibt diesen Ausspruch, follow the stream of the money and you get to the truth. Und umgekehrt kann man das auch, cap the stream of the money and you get to use your lever. Denn wenn der Geldfluss endet, dann gibt es so noch so das letzte Gebärden, das war im Zweiten Weltkrieg genau das Gleiche, wo dann einfach noch rausgeholt wird, was in irgendeiner Form noch rauszuholen ist. Aber es wird zum Ende kommen, auch die größten Regime sind zum Ende gekommen. Wir wissen also vor allem hier so, die Deutschen wissen es, dass das funktioniert hat und dass das möglich ist. Und es gibt eine App, die heißt, also es gibt einige Apps und wir verlinken die auch in den Shownotes. Das ist je nachdem, wo du lebst, ne, in welchem Kulturkreis du unterwegs bist, auch wenn du einfach als Deutschsprachige jetzt zuhörst und du bist in unterschiedlichen Ländern. Wir suchen die Apps raus, wo du den Barcode scannen kannst und dann direkt einfach so eine Ja-Nein-Antwort kriegst. Und das sind wirklich ganz cool aufgebaute Apps, wo dann nicht nur das Produkt selbst, weil manchmal haben wir ja so dieses, okay, diese Firma nicht kaufen, aber wir wissen das ja alle, dass über die großen Konzerne ganz viele Firmen, so kleine Töchterfirmen haben, wo man den Brandname gar nicht mehr zuordnen kann, aber die gehören eigentlich zu diesem großen Konzernunternehmen und es hilft voll mit dieser Boycott-App, das zu scannen und dann zu sehen, okay, die gehören auch zu dem Konzern, also gut, alles klar, dann brauche ich hier eine Alternative. Das eine ist, dass es total großartig ist, weil du wirklich mit deiner Kaufkraft nochmal einen riesengroßen Einfluss hast, wie viel Geld einfach zur Verfügung steht für bestimmte Mechanismen. Und das andere ist, dass man wahnsinnig viel über unseren wirtschaftlichen Markt lernt, nämlich auch zu sehen, wie viel Macht zentralisiert liegt in bestimmten Konzernen. Und das ist für mich immer so, it's actually one of my love languages, is to go to small produce, small farmers, die Menschen, die kleine Dinge mit ihren Händen herstellen und verkaufen und weitergeben. Und das bereitet mir so eine unglaublich große Freude. Und ich hatte mit der lieben Svenja, bei der ich ja auch in Hamburg war, habe ich gesagt, okay, that's it, I close my Amazon Account. Und dann sagte sie, oh, ich hatte das schon, als ich bei euch war, hatte ich gedacht, das gibt's ja nicht, Julia, dass die Julia hier mit Amazon so viel Amazon bestellt. Und ich muss wirklich und her wirklich Hand aufs Herz, Confessions, ne? Wir sind hier rausgezogen, mitten in den Wald. Wir teilen uns ein Auto. Pascal war einfach die letzten 5 Jahre von morgens um 8 bis nachmittags um 16.30 Uhr unterwegs. Und das war für mich dann, that's it. It was convenience. It's like, okay, ich kann mich drum kümmern, ich kann es mir bestellen. Und dann zu sagen, so fuck it, no, fuck the convenience. Yoga is Effort. Und dann wirklich zu sagen, nein, ich suche mir den Hersteller, ich suche mir das lokale Unternehmen, ich suche mir eine Alternative dazu, auch wenn es länger dauert oder meinetwegen mehr kostet oder unangenehmer ist und ich vielleicht warten muss. Oh mein Gott. Ja, ich muss vielleicht 3 Tage warten, bis ich dahin komme. Und daher, die Boykott-App ist wirklich ein richtig cooles Tool. Und ich möchte wenn wir gerade so in dieses Unangenehme auch so reingehen, was im Yoga ja so wirklich total tief auch drinsteckt, ist ein Thema, was super wichtig ist, sich bewusst zu machen. Wir haben nämlich hier auch ein ganz liebes Kommentar. Toll, dass ihr euch so mutig mit diesem komplexen Thema stellt und es in die Welt tragt. Und ich krieg das immer wieder gespiegelt, auch Leute, die mir folgen, die einfach sehen, wie viel in meinen Stories sie immer läuft und wie ich versuche, amplifying voices from there. Das ist auch sowas, was du machen kannst. Also wirklich deine Plattform zur Verfügung stellen, den Stimmen, die vor Ort sind oder die tiefere Beziehungen wirklich vor Ort haben, sodass deren Stimmen einfach ein bisschen lauter gestellt werden, weil ja bei uns in den Nachrichten alles durch die Filter, durch die Reuter-Filter gehen, wo alles in diese Headlines reingepresst wird, die wir dann überall lesen und die mitnichten dementsprechend, was eigentlich stattfindet. Ich habe jetzt gerade vorhin, bevor ich hier online gekommen bin, habe ich einmal kurz, war so ein Nachrichtenstream, ich weiß gar nicht genau, wo es war. Pascal ist einmal so durch die Headlines durchgegangen und dann stand da eine Massenpanik ist entstanden in Gaza at an aid distribution, wo Hilfsgüter ausgegeben wurden. Und ich weiß, weil ich den Menschen vor Ort folge, weil Bizarre and Wizard, die verlinken wir auch alle. Ich weiß von so vielen unterschiedlichen Nachrichtenkanälen, auch offiziellen Nachrichtenkanälen, dass es keine Massenpanik ist, die da ausgebrochen ist, sondern dass in diesen aid distributions, die dort aufgebaut wurden, aktiv auf Menschen geschossen wird. Und das, die Worte, die gewählt werden und welche Verben aktiv und passiv geschaltet werden in der Narrative, das ist wirklich was, worauf wir unbedingt aufpassen müssen, wenn wir das lesen. It's really, really important. Und um auf meinen Punkt zu kommen, ist die Frage des Belonging, die Frage der Zugehörigkeit. Und Jü, du hattest die Geschichte von deiner Oma und deinen Vorfahren erzählt, die sich in der Nazi-Zeit entschieden haben, dem System zu widersprechen und ihre eigenen Wege zu gehen. Und ich würde diesen Menschen unterstellen, dass ihr Gefühl von Zugehörigkeit zur Menschheit und zur Menschlichkeit größer war als das Gefühl der Zugehörigkeit zu der deutschen Nation und der deutschen Ideologie und der Ideologie wie Hitlers. Und dass diese Fähigkeit, die Zugehörigkeit zu etwas Größerem, die Möglichkeit gegeben hat, sich aktueller Gesetzeslage zu widersetzen und sich offensichtlich strafbar zu machen. Und das braucht total viel inneren Rückhalt und es braucht total, das im Buddhismus wird Citta, ist das Konzept Citta, diese Verbindung zwischen Herz und Verstand. Ich hatte das schon öfter angesprochen. Und dann sind es keine zwei Systeme, sondern es ist ein System, das miteinander in Verbindung steht und miteinander eincheckt, wenn Verhaltensweisen aktiviert werden und wenn sich Meinungen gebildet werden. Das heißt, Menschen, die sich in gewissen historischen Zusammenhängen gesetzeswidrig verhalten, gesetzeswidrig, aber ethisch korrekt, haben oftmals einen oder vielleicht immer einen enorm großen inneren Rückhalt, weil nur dann es möglich ist, diese Gesetzeswidrigkeit auch wirklich zu verkörpern und zu begehen und nicht am inneren Konflikt dann zugrunde zu gehen. Also am inneren Konflikt von, ich verhalte mich gesetzeskonform, aber verbiege meinen ethischen Kompass so stark, dass mein inneres Selbst daran zerbricht. Und das ist genau dieses, den eigenen ethischen Wertekompass so stark zu verbiegen, Um in eine gesetzliche Vorschrift reinzupassen, ist das, was wir beobachtet haben in der Vergangenheit nach dem Vietnam-Konflikt, wo es massenhafte Suizide gab an Menschen, die im Militär gedient haben zu dieser Zeit. Und das auch wirklich der Grund war, warum in Amerika die das gesetzliche Militär, also dass jeder Mann in Amerika zum Militär muss, abgeschafft wurde, weil die Gesellschaft gesehen hat, gefühlt hat, weil einfach so viele Söhne und Brüder und Ehemänner sich das Leben genommen haben, weil sie mit dieser Verbiegung nicht mehr zurechtkamen. Und jeder von uns, der diesen Konflikt schon mal gefühlt hat, und ich glaube tatsächlich, dass wir im Kleinen das alle in irgendeiner Form schon mal erlebt haben. Sei es, dass wir ein Geheimnis gehalten haben, von dem wir wussten, dass wir es eigentlich hätten aussprechen müssen und haben es aber gehalten, um unseren Freunden oder auch Familienmitgliedern nicht auf den Schlips zu treten. Und das hat so einen inneren Druck und ein inneres Verbiegen erzeugt, dass es uns vielleicht auch wirklich körperlich schlecht wurde oder dass wir, wir sind einmal eingebrochen im Vogelpark, weil wir geglaubt haben, dass den Vögeln dort im Vogelpark nicht gut ging und wollten die Vögel freilassen und sind da rein und haben die Vogelkäfige aufgemacht. Und dann bin ich nach Hause und war in so einem großen Konflikt, dass ich habe so richtig Fieber bekommen, weil ich dann, weil ich Angst hatte, so in dieser Wahrheit drin zu stehen. Und wenn wir das schon mal erlebt haben, ja, diese innere Brisanz und auch diese körperliche Reaktion auf diese Dissonanz, dann lässt uns oft gar keine andere Wahl, weil wir mit diesem inneren Druck gar nicht mehr umgehen können und dann muss man. Also das ist auch für mich, das ist überhaupt keine Frage, ob ich jetzt darüber spreche oder nicht. Und es ist auch überhaupt keine Frage, ob jetzt meine Storyviews runtergehen oder ob Follower meinen Account verlassen. I couldn't care less. Well, actually, I do care, weil ich mir total wünschen würde, dass die Menschen, die den Account verlassen, nicht, dass die mir weiter folgen sollten, sondern ich würde mir so wünschen, dass gerade die einmal ganz kurz, hey, kurz bevor du gehst, nimm zumindest noch dieses Buch mit und lies noch mal rein oder schau noch mal auf diesen Account, dass du es noch mal siehst. Und es geht hier nicht um Machtaufbau oder Followeraufbau von mir, sondern es geht darum, and this is what yoga is about and what the teacher is. The teacher in the end is the guru. And the guru is the one that brings light into the darkness. Und ich sage nicht, dass ich die Weisheit mit den Löffeln gefressen habe, aber ich sage, dass durch super viele unangenehme Konfrontationen mit mir selbst und der Welt habe ich gesehen, wie unglaublich eingeschränkt meine Perspektive ist und wie unglaublich gut es tut, wenn ich meine Perspektive weite und über den Diskomfort drüber rausgehe und die Dinge so sehe, wie sie sind und nicht, wie ich sie gerne sehen möchte in meiner White Fragility. Und das ist es, was ich so unglaublich gerne weitergeben möchte. Und was ich mir ja so unglaublich wünschen würde, auch mit dieser Folge und generell auch mit der Arbeit des Yogas. Manchmal habe ich immer das Gefühl, wenn ich so Marketing, ne, wenn ich so poste, denke ich immer, eigentlich müsste ich posten, don't start the yoga, it's only gonna get you in trouble. Du kannst die Dinge nicht mehr kaufen, die du gut findest. Du kannst nicht mehr in die Angebote gehen, die du gut findest. Du kannst, also it's just really everything just crumbles down, so don't even start.
All the things. Einer meiner Lehrer oder Gurus oder wie du auch immer sagen möchtest, ein spiritueller Lehrer, der mich sehr geprägt hat, der hat immer gesagt, careful with comfort. Und ja, dass wir halt, manchmal werden wir halt so bequem und denken dann, oh, damit möchte ich jetzt mich nicht auseinandersetzen. Und dann ist es aber so eine bewusste Entscheidung, möchte ich wirklich tiefer gehen? Und am Ende des Tages zwingt, also das Karma macht das ja schon auch so, dass es dann uns alle, die schon mal eine Beziehung beendet haben und eine neue Beziehung gestartet haben, bevor sie angefangen haben, wirklich zu reflektieren, was da war und an was man vielleicht arbeiten kann, die haben vielleicht schon mal gemerkt, dass die Themen einen dann einfach auch immer wieder einholen und dass man immer wieder so lang, bis man es halt gelernt hat, immer wieder damit konfrontiert wird. Und das so passiert es in der Mikro und so passiert es eben auch in der Makro, auf der Makroebene. Und ich finde es so schön, was du gerade gesagt hast, auch so mit dem Belonging. Da muss ich auch dran denken, da gibt es so viele Geschichten auch, die meine Oma immer erzählt hat. Und eine meiner Lieblingsgeschichten ist, wie ihr Bruder immer heimlich in so einen Buchladen gegangen ist. Und das war der einzige Laden in Hamburg, der so verbotene Bücher verkauft hat. Also Bücher, die Hitler damals verboten hat. Und die standen natürlich auch nicht so offensichtlich in den Regalen, sondern da musste man schon so ein bisschen suchen. Aber der hat die dann halt irgendwie so gefunden. Ich kenne den auch, die sind nach Kanada dann ausgewandert. Ich habe den auch noch besucht, die Söhne und Töchter von ihm. Also ihn persönlich leider nicht, aber die Nachfahren von ihm und meine kanadischen Verwandten sind tatsächlich so meine Lieblingsverwandten auch. Und die haben sich so kennengelernt, dass dieses Mädchen, die diesen Buchladen betrieben hat, die wurde dann später seine Frau. Und das war, die haben sich tatsächlich so gefunden, dass er diese Bücher dann nach und nach kam er halt immer wieder und hat halt diese Bücher und die haben auch immer gar nicht so viel geredet wohl, weil man das ja auch nicht sagen durfte und man hat das in der Öffentlichkeit, man wusste ja auch nicht, verkauft die, er wusste ja nicht, verkauft die, hat die die jetzt ausgesucht, verkauft die die jetzt so zufällig, weiß die das überhaupt und so weiter und so fort, sondern der hat dann immer die Bücher wahrscheinlich meistens noch ein Buch drüber gelegt, was erlaubt war, also der hat das ja schon sehr heimlich so gemacht und die dann umgedreht und so weiter und so fort. Und dann ist nach und nach sind die halt so ins Gespräch gekommen und haben dann so vorsichtig eben so, ja. Und dann haben die sich eben verliebt und die sind dann irgendwann nach Kanada ausgewandert zusammen und haben da Kinder bekommen und die Enkel, mit denen sind wir auch immer noch in Kontakt und so. Also ja, so zum Thema Belonging. Ich glaube, ganz oft haben wir eben auch so diese Angst und ich erzähle das jetzt, weil unser Teacher Training und unsere Akademie steht für Empowerment, Embodied Empowerment und diese dich mit der Körperweisheit zu verbinden und wie fühlt sich das an, wenn Wahrheit gesprochen und gelebt wird. Und dass es gar nicht so sehr darum geht. Und ich finde es auch vollkommen okay, wenn Leute mir hier entfolgen oder wenn Leute was über mich sagen, was nicht nett ist. Das finde ich alles vollkommen okay. Oder nicht mehr meine Freundin sein wollen. Das finde ich alles vollkommen fein. Weil, solange ich in Verbindung bleibe mit meinem Herzen, meiner Intuition und meiner Wahrheit. Weil ich habe genug Freunde, ganz ehrlich. Daran mangelt es mir wirklich nicht. Und es ist auch vollkommen okay, wenn sich das erneuert oder wenn sich das ab und zu mal aussortiert, wenn es einfach nicht mehr passt. Und man, so wie in einer Beziehung auch, man geht, mit manchen Leuten geht man halt ein Stück, mit manchen geht man halt das ganze Leben. Ich muss auch an den Dingen, das ist auch Yoga, Aparigraha, ich muss nicht an den Menschen oder an den Situationen oder an den Dingen oder an den Gegebenheiten so anhaften, so daran festklammern. Ich sage auch immer, auch am Yoga muss ich nicht festklammern. Wenn ich irgendwann mal kein Yoga mehr praktizieren will, dann ist es so. Wenn ich irgendwann mal kein Yoga mehr unterrichten will, dann ist es so. Bis jetzt ist es halt das, was mich am meisten mit meiner Wahrheit verbunden hat. Ich kenne halt kein anderes Tool, was mich so sehr mit Wahrheit verbindet und viele von euch wissen ja, dass ich auch gerne, ich mache aktuell zweimal die Woche Reformer Pilates, was energetisch total leer ist. Es arbeitet halt nicht mit den Energielinien. Es ist halt, man hat eine Endorphinausschüttung, man fühlt sich so ein bisschen bekräftigt, weil man halt den Körper gekräftigt hat. Aber es ist halt energetisch total leer. Deshalb werde ich auch keine Pilates-Ausbildung machen und nicht Pilates weitergeben. Aber alle, die das gerne machen wollen, für die das die Wahrheit ist und das ist, was sie gerne vermitteln wollen, go for it. Für mich ist es halt nach wie vor das Yoga. Und deshalb fühlt sich das für mich stimmig an. Und ich glaube, da möchte ich euch einfach auch alle ermutigen, jetzt auch die zuhören, oder dich als Zuhörerin, wirklich zu gucken, ja, was fühlt sich für dich wirklich stimmig an. Und ich glaube, an der Stelle jetzt auch in Verbindung und da auch mutig für zu stehen, für das, was sich für dich auch stimmig anfühlt, weil wir so oft dann auch die Angst schwingt da dann oft so auch mit, die Angst vor Ablehnung, die Angst vor, ja, vielleicht auch Bewertung, Beurteilung, Verurteilung. Und ich finde, viel größer als die Angst und Angst und Liebe, ich habe das in so einem Tantra-Workshop mal so schön, wurde das so schön veranschaulicht, dass Angst und Liebe sich immer wie so gegenseitig wegschieben. Und wenn man sich so wie so ein Quecksilberthermometer vorstellt, kennt ihr vielleicht noch diese ganz alten, bevor es diese digitalen Thermometer gab, gab es ja so diese Quecksilberthermometer. Und da es war dann immer wie so eine Spur drin, denn meistens war das rot oder blau, wie hoch jetzt die Temperatur ist. Und der, wenn man sich so vorstellt, dass da ist eben dieses Thermometer ist so groß und da ist halt so und so viel Platz. Und ich finde das immer so, kann man sich so vorstellen mit Angst und Liebe. Wenn die Liebe größer wird, dann wird die Angst kleiner und schiebt das wie so weg und andersrum auch. Und ich finde, so ist es auch in uns drin. Wenn man sich vorstellt, so ich bin jetzt hier das Quecksilberthermometer und in mir gibt es einen gewissen Anteil an Liebe und Angst. Ist jetzt sehr plakativ und vereinfacht dargestellt, aber ich finde, manchmal sind so einfache Bilder so eindrücklich. Und wenn ich mir so vorstelle, ich verbinde mich mit der Liebe, ich gehe in die Liebe, was wir alles durch spirituelle Praxis, durch Meditation, durch Yoga, was wir durch diese Dinge tun, ja, ich gehe in die Liebe rein und die Liebe, je größer die Liebe wird, desto kleiner wird in diesem Gefäß Julia, wird, desto kleiner wird die Angst. Und dann mit der Liebe in Verbundenheit zu bleiben. Und Liebe hat ja so viele Formen. Und ich glaube, an der Stelle würde ich gerne auf die Brahma-Viharas eingehen. Ja, Metta, Karuna, Mudita, Upeksha, diese unterschiedliche Form von Liebe. Ich lasse dich da gleich drüber sprechen, weil du das immer so schön erzählst. Ich erzähle das zwar auch gerne drüber, aber die, wieder Platz zu machen für die Liebe, dafür möchte ich dich voll gerne ermutigen. Und es fühlt sich gut an, finde ich. Also, und die Liebe auch sprechen zu lassen, wenn du da in Gespräche gehst, weil nämlich die Frage aus der Community, und am Ende würde ich jetzt auch gerne noch auf die anderen Community-Fragen eingehen, nachdem wir über die Brahma-Viharas gesprochen haben. Die Frage aus der Community, was kann ich tun für die palästinensische Bevölkerung, ist auch keine Angst zu haben, mit Menschen ins Gespräch zu gehen. Und selbst wenn du jetzt noch nicht alle Bücher aus unserer Reading-Liste gelesen hast und noch nicht alle Fakten kennst, dann lass die Liebe sprechen. Dann lass die Liebe sprechen, lass das Mitgefühl sprechen und lass dein Herz sprechen.
Ich möchte voll gerne einen Haken, bevor wir auf die Brahma-Viharas eingehen, weil das so miteinander zusammenhängt. In dem Gespräch, das ich hatte mit dem Oberbürgermeister über die Möglichkeiten, die man als Bürgerin hat, inmitten der Legislaturperiode tätig zu werden und seine Stimme, also nicht nur als Kreuz auf dem Blatt Papier, zu nutzen und laut werden zu lassen, um Politik zu lenken. Denn das ist es, was ja gerade stattfindet. Ne? Die Politik lenkt innerhalb der Legislaturperiode, aber ohne einzuchecken, was jetzt gerade eigentlich so Stand in der Bevölkerung ist. Und mal auch abgesehen von der Gesamtbevölkerung, war es wirklich für mich so ein Anliegen, mit ihm mal zu sprechen, zu sagen, ey, was kann ich tun? Super, so hyperlokal, um Einfluss zu nehmen, und habe ihm dann geschildert, ich sehe, was passiert in Gaza und der Westbank, in the Occupied Palestinian Territories. Ich folge diesem Konflikt, ich folge diesem Genozid, ich bin verbunden mit unterschiedlichen Medien-Distributors. Und habe relativ schnell in diesem Gespräch, das war so ein, ich habe da schon öfter darüber berichtet, aber ich noch einmal kurz, um das aufzumachen, es gibt eben diese offene Sprechstunde, da kann man hinkommen, kann sich einfach mit dem Oberbürgermeister an den Tisch setzen und kann dieses Gespräch haben. Und ich habe begonnen, dieses Gespräch, und habe das so eröffnet und bin wirklich so gekommen, wie ich auch immer, wie ich hier bin und wie ich einfach immer bin. Julia gibt es meistens, gibt es nur in dieser einen Variante mit Yoga-Hosen und genau, so wie du mich jetzt hier auch siehst. Und dann habe ich das so eröffnet und dann habe relativ schnell in diesem Gespräch kam so ein zweifelndes mich in Frage stellen, aus welcher Motivation heraus ich denn jetzt an diesem Tisch sitze und ob ich mir denn eigentlich darüber bewusst wäre, wie sich die jüdischen MitbewohnerInnen in Landau sich eigentlich fühlten und wie der Antisemitismus nach oben gekocht wäre. Und da ist mir aufgefallen, dass in diesem Moment, weil du davon gesprochen hattest, zwischen Liebe und Angst, meine Motivation in dieses Gespräch zu gehen war Liebe. Das ist die große Motivation als ich bin Mama, ich habe zwei Kinder zu Hause. In den ersten 6 Monaten dieses Konflikts hatte ich beide meine Kinder so nah an mir, jede Nacht, und habe die zugedeckt und habe die festgehalten und nicht losgelassen, weil diese Bilder direkt nach dem 7. Oktober, als direkt das Flächenbomben losging, weil diese Bilder so tief in meinen Zellen drin waren, dass ich das Gefühl hatte, ich muss die beiden jetzt so festhalten. Und das heißt, meine Grundmotivation, in dieses Gespräch zu gehen, war Liebe. Und in diesem Moment, als er mich in Frage gestellt hat und dieser Zweifel an meiner Motivation und ob ich denn nicht vielleicht eine Holocaust-Leugnerin, vielleicht eine Antisemitin bin, in diesem Moment habe ich gespürt, wie so in diesem Barometer, was du da so beschrieben hast, so die Angst hochkam und konnte mich aber dann relativ schnell zurückregulieren, einfach auch aus der Bildung, die ich für mich vorgenommen habe in den letzten 2 Jahren, zu sagen, okay, wait a moment, wir brauchen einen differenzierten Blick auf die Sache. Und nein, es sitzt keine Antisemitin vor Ihnen und es sitzt auch keine radikalisierte Oppositionelle vor Ihnen, sondern es sitzt eine Frau vor Ihnen, die sich die unterschiedlichen Quellen alle anschaut und innerhalb der ganzen Quellen, die mir zur Verfügung stehen, nicht nur die der Mainstream-Medien, sondern aller Quellen, ein Bild schafft und die sie jetzt konfrontiert mit der Realität des Antizionismus und Anhängerin ist einer antizionistischen Bewegung, die dafür steht, für ein respektvolles Miteinander auf diesem Territorium, das unbedingt eine Souveränität braucht für alle Menschen, die dort leben, und eine Gleichstellung aller Menschen, die dort leben, und eine Chancengleichheit aller Menschen, die dort leben. Und ich konnte das so ausdrücken und ich weiß, dass ich noch vor 10, noch vor 15 Jahren hätte ich angefangen zu schwitzen und dann wäre ich nervös geworden und dann wäre mein Sprachzentrum ausgefallen und ich hätte die Worte nicht gefunden und ich hätte mich so ganz klitzeklein gefühlt. Und ich habe das aber geschafft, trotz dieser hohen Emotionalität, die dieses Thema in mir hervorruft, präsent zu bleiben mit allen Zentren, mit dem intellektuellen Zentrum, mit dem Herzzentrum, mit dem Sprachzentrum. Und das liegt tatsächlich daran, dass ich alle diese Zentren gebildet habe und jeden Tag squeeze und wie ein Muskel trainiere. Und diese kleine Anekdote möchte ich dir unbedingt mit auf den Weg geben, weil in dem Moment, wo du nach vorne gehst und das Gespräch suchst, beziehungsweise Gesicht zeigst oder vielleicht auch bestimmte Symbole verwendest, sei es auf deinem Auto, sei es auf deinem Rucksack, sei es auf deinem Handy, whatever, wirst du konfrontiert und dann wird es wichtig sein, dass du so ganz gut verkörpert bleiben kannst und ganz gut zentriert bleiben kannst und nicht in den Kampf einsteigst. Denn das ist das Letzte, ich tatsächlich unterstelle dir das jetzt auch hier, dass es gar nicht darum geht, in den Kampf mit einzusteigen, sondern dass es darum geht, aus dem Kampf auszusteigen und auf eine Grundlage zu kommen, in der wir uns eigentlich haben wir uns darauf geeinigt in diesem Land. Ja, du hast es schon angesprochen, Artikel 1 im Grundrecht ist, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das gilt für alle Menschen in der Bundesrepublik Deutschland. Und hoffentlich, wenn du diesen Schritt schon über die Bundesrepublik Deutschland gemacht hast, dann hoffentlich gilt es auch für alle Menschen überall auf der ganzen Welt. Und dann haben wir eigentlich auch nichts mehr, worüber wir diskutieren müssen, sondern wir wissen, dass wir nicht nur einen Waffenstillstand brauchen, sondern dass wir eine Souveränität brauchen für alle Menschen, die sich organisieren wollen und einen friedlichen und gleichberechtigten Staat führen wollen, der die Grenzen zu den Nachbarländern respektiert. Long story short, wir kommen zu Metta, Mudita, Karuna, Upeksha. Metta ist das liebevolle Wohlwollen. Und das liebevolle Wohlwollen, liebe Jüde, hatte ich in Hamburg echt eine echt berührende Stunde drüber gehalten. Und das war wieder so ein Moment, wo ich hatte das kurz angedacht an dem Morgen, aber ich habe es nicht bis zum Ende gedacht. Und ich habe mich einfach darauf eingelassen, dass im richtigen Moment das Richtige aus mir rauskommt. Und weil es gab so diesen, mir ist aufgefallen, dass mein Metta, mein liebevolles Wohlwollen, sich ein bisschen eingeschränkt hat. In dieser Navigation dieses Konflikts habe ich gespürt, wie ich in den letzten Wochen so ein bisschen habe die Wände hochgehen lassen und bin so innerlich in so eine Abwehrhaltung gegangen. Und dabei ist mir aufgefallen, dass mein liebevolles Wohlwollen sehr, sehr viel größere Grenzen bekommen hat, als ich eigentlich übe und als es eigentlich auch sein darf innerhalb meines Philosophiesystems. Und das passiert uns, Confessions, das passiert uns allen immer wieder, wo wir merken, oh shoot, ich habe gerade mein liebevolles Wohlwollen begrenzt und damit bin ich genau dieser Abgrenzung auch schuldig, die immer wieder stattfindet und die Menschen voneinander abgrenzt. Und da hatte ich in dieser Yogastunde morgens wirklich angeleitet eine Bodhicitta-Meditation, wo es darum ging, die Grenzen des liebevollen Wohlwollens aufzulösen und alle mit reinzuholen. Auch die Menschen, die anderer Meinung sind, auch die Menschen, die vielleicht wirklich sehr, sehr fern von deiner und meiner Überzeugung sind. Und das liebevolle Wohlwollen auszuweiten auf alle, so im Symbol der Sonne, die für alle scheint und keinen Unterschied macht zwischen niemandem. Das liebevolle Wohlwollen als ein Aspekt der bedingungslosen Liebe. Die weiteren Aspekte sind Mudita, die Mitfreude.
Ganz kurz, die Brahma-Viharas, über die wir gerade sprechen, die kommen aus dem Buddhismus. Das ist ganz vielen, glaube ich, nicht so ganz klar. Die Bodhicitta-Meditation auch, die du angeleitet hast. Und das ist so ein Gedanke, der ganz, ganz tief im Buddhismus verankert ist, was du gerade gesagt hast. Also mein buddhistischer Meditationslehrer hat das auch immer gesagt. May this practice truly be for the benefits of all beings, wherever they may be. Und das ist genau die spirituell klingt manchmal so abgehoben, eigentlich die aus dem Herzen heraus, Buddhismus ist ja wirklich auch sehr, sehr viel dieser Fokus aufs Herz und auf das wohlwollende Herz, dieser Gedanke, der genau das, was wir vorher intellektuell beschrieben haben, mit diesem über den Tellerrand hinausschauen und sich informieren, was das quasi im Herzen nochmal so widerspiegelt oder repräsentiert. Okay, zweiter Aspekt, Karuna.
Das ich muss da tatsächlich noch mal kurz rein, weil ich habe diese Stunde angeleitet, weil mir vor kurzem, also wirklich ganz kurz vorher, diese Geschichte von Thich Nhat Hanh noch mal untergekommen ist. Und Thich Nhat Hanh, einer der buddhistischen Lehrer, der in Frankreich das Plum Village hatte und die kurzer Moment. Und die das Plum Village. Da kommt jemand. Und das ein buddhistisches Kloster geleitet hat, leider vor wenigen Jahren verstorben ist. Und dieser buddhistische Mönch, Thich Nhat Hanh, ein unglaublich inspirierender Lehrer, der so viele Bücher geschrieben hat, auch über Metta oder Maitri, das liebevolle Wohlwollen, hat während des Vietnamkriegs mit einigen seiner Schwestern und Brüder in einem Kloster weiter praktiziert, während der Vietnamkrieg in vollem Ausmaß um dieses Kloster herum getobt hat. Bis zu dem Moment, dass auch dieses Kloster gebombt worden, also von Bomben getroffen wurde und viele seiner Brüder und Schwestern getötet wurden. Und wenige Tage nach diesem Vorfall gingen die Überlebenden, darunter Thich Nhat Hanh, nach draußen. Und es gab so einen Moment im Vietnamkrieg, wo alle Menschen dazu aufgefordert wurden, sich auf eine Seite zu schlagen. Also das, wo einfach gesagt wurde, es gibt keinen dazwischen mehr. Entweder du bist dafür oder dagegen. Und Thich Nhat Hanh und die Überlebenden nach draußen gegangen sind und gesagt haben, we take no sides. Und wir verurteilen auch nicht die Täter derjenigen, die unsere Brüder und Schwestern ermordet haben. Denn sie wussten nicht, was sie tun. Und sie wussten nicht, dass wir alle so tief verbunden sind, dass sie eigentlich sich selbst geschadet haben, indem sie das Leben genommen haben. Und in dieser Ansage, die er machte, das war keine intellektuelle Ansage, sondern darin schwappte ein wirkliches Vergeben aus dem Herzen heraus. Und als ich das gehört habe, das war in einem Podcast von Tara Brach, da ist mir aufgefallen, oh, wie tief ich in meinem eigenen Urteil war gegenüber denjenigen, die nicht sehen, was da stattfindet und die es nicht stoppen und so diese, ja, wie ich einfach so in diesem Judgment drin war und dann gemerkt habe, oh no, I can't, ich muss zurück ins Metta und muss zurück ins liebevolle Wohlwollen. Und da ist es vielleicht ein guter Moment, zum nächsten Prinzip überzugehen. Und das ist Karuna, das Mitgefühl. Denn in diesem Moment brauchte ich auch ganz viel Mitgefühl mit mir selbst, dass es okay ist, auch manchmal von seinen eigenen großen Idealen abzufallen und sich zu vergeben. Und das ist genau das Mitgefühl, also das Mitgefühl mit unseren Ecken und Kanten.
Bist du
10 Minuten. Und das Mitgefühl mit unseren Ecken und Kanten und mit dieses Mitgefühl immer erstmal in uns selbst sich ausbreiten zu lassen und wirklich alle Teile von uns selbst zu umarmen mit diesem Mitgefühl und zwar wirklich bedingungslos. Die Ecken und Kanten, die uns gefallen und die Ecken und Kanten, die uns nicht gefallen. Und dann von diesem wirklich alles umarmenden Mitgefühl mit all den Failures also of ourselves, das nach außen weiter zu transportieren und überschwappen zu lassen, das Mitgefühl auch wirklich zu allen Menschen, die uns gefühlt nahestehen oder die uns gefühlt sehr, sehr weit weg sind, dass es alle mit beinhaltet. Und Karuna am Ende, dieses Mitgefühl ist, glaube ich, auch das, was mich und wahrscheinlich auch dich, ich lasse dich da gleich selber drüber sprechen, antreibt, ist dieses, wenn wir die Brahmaviharas, das Metta, Mudita, Karuna, Upeksha wirklich üben und integriert haben in unserer Praxis, dann wird der Unterschied zwischen mir und dir, egal wie deine Hautfarbe ist, egal wie dein Geschlecht ist, egal wie deine Körpergröße ist, egal welchem kulturellen Hintergrund du angehörst, egal welchem Glaubenssystem du angehörst, egal welche sexuelle Neigung du hast, zwischen dir und mir ist kein Unterschied, weil ich nicht nur intellektuell, sondern auch in meinem Herzen weiß, dass dein gebrochenes Herz genauso schmerzt wie meins. Und dass deine Trauer um einen verlorenen lieben Menschen genauso tiefgründig und weitläufig ist wie meine Trauer. Und weil deine Freude über ein geborenes Kind oder ein Zuwachs zur Familie oder eine positive Erfahrung genauso viel Brisanz hat wie meine. Ja, und ja, schön.
Das Spannende an Karuna, ich erzähle da immer total gerne die Geschichte, ist, dass das so Hand in Hand geht. Du hast es ja auch schon gesagt mit dem ersten Brahmavihara, mit dem Metta, mit dem liebevollen Wohlwollen, weil dieses Othering, was so oft beschrieben wird, so dieses den anderen als weniger wert zu sehen oder irgendwie von sich wegzuschieben, das ist einfach so gefährlich. Und das Spannende war, die Geschichte, die ich dazu immer erzähle, ist, als ich in Indien gewohnt habe, einige Monate im Ashram verbracht habe, gab es, also unser spiritueller Lehrer in dem Ashram, der Swami, der hat, wenn man das möchte, konnte man sich auch einen spirituellen Namen geben lassen. Und die spirituellen Namen, die er ausgesucht hat, ich habe das damals nicht gemacht. Ich hatte da so ein bisschen so eine Resistenz gegen und ich war mit dem Namen Julia irgendwie auch so ganz zufrieden. Ich wollte das irgendwie nicht. Im Nachhinein denke ich manchmal, es wäre eigentlich ganz interessant gewesen, was er mir für einen Namen ausgesucht hätte. Vielleicht komme ich da irgendwann nochmal hin. Aber was ich voll spannend fand, war, es gab eine Frau, die hat er Karuna genannt. Und also er hat ihr diesen Namen Karuna gegeben sozusagen. Und das war eine, die hat immer über alles und jeden gelästert und sich beschwert. Und jeder Mensch in diesem, also alle waren irgendwie falsch. Und die hat immer darüber gewettert. Und andauernd, also das war eigentlich, sagen wir mal, 90% von den Gesprächen, die sie so angezettelt hat, waren solche Beschwergespräche und Lästereien. Und ich fand es so schön, dass er ihr diesen Namen gegeben hat, weil das war wie so für mich, ich dachte immer, es ist so wie so ein Vertrauensvorschuss, so ein "This is the direction I would like you to move and I actually deeply trust that you will get there at some point." Das war richtig schön, ja.
Ja, Karuna.
Genau, da geht eigentlich Karuna. Da geht Karuna dann eigentlich auch fast schon direkt über in Mudita, in die Mitfreude, nämlich da, wenn man nämlich da reinkommt in das Karuna, dann kann man sich nämlich auch richtig gut für andere Menschen mitfreuen, wenn die, also nicht nur im Sinne von Hand aufs Herz, wenn die einen Fehler gemacht haben oder wenn sie vielleicht nicht so in Verbindung mit ihren Werten oder ihrem Herzen waren in dem Moment, sondern aber auch wirklich die positiven, die schönen Momente zu sehen und dann einfach wirklich so dieses, ja, mitfreuen, mitfeiern. Jetzt haben wir irgendwie gleichzeitig gesprochen. Was wolltest du sagen?
Ja, wirklich diese rückhaltlose Mitfreude. Und das Interessante ist, dass die Mitfreude immer dann so gechallenged wird, wenn es um so eine Mitfreude geht, in Themen, die wir uns selbst für unser eigenes Leben gewünscht haben und die aber vielleicht in unserem eigenen Leben noch nicht aufgetreten sind, ist diese, ne, weil Mitfreude eigentlich ganz gut in uns angelegt ist. Das Interessante ist, dass es gar nicht in allen Sprachen so ein Wort dafür gibt, was sich so im Englischen auch so gebildet hat, ist es Compersion. Also wirklich diese, ich freue mich für deine Freude. Und diese Mitfreude nicht nur in einfachen Momenten, wenn wir uns darüber freuen, dass bei einer Freundin oder bei einem Freund endlich das eingetreten ist, was die sich so lange gewünscht haben, sondern wenn es, sei es, dass wir noch Single sind und eine gute Freundin hat ihren Lebenspartner getroffen und die sind wirklich so richtig, richtig eng und planen meinetwegen ihre Hochzeit, dass wir da eine wirkliche, ehrliche Mitfreude. Und das ist total menschlich, dass da eventuell auch so eine Trauer mit drin ist. Ich wünsche mir das so sehr auch für mich. Ist, glaube ich, wichtig zu sagen, dass die Brahmaviharas, du hattest es mit der Geschichte angesprochen, nicht etwas ist, von dem der Buddhismus oder das Yoga glaubt, dass wir das einfach so mitbringen und in die Wiege gelegt bekommen haben, sondern diese Brahmaviharas sind wie ein Krieger 1 eine Übung, die wir vollziehen und in die wir uns immer wieder reinbegeben müssen, Muskel, den wir trainieren. Und je mehr wir den trainieren, desto mehr können wir in diesem bestimmten Aspekt der bedingungslosen Liebe wachsen. Und wir werden immer wieder gechallenged werden und es wird uns aufgezeigt werden, dass, wie in meinem Fall mit dem Metta, mein Metta ein bisschen eingeschränkt gewesen ist und dass es wichtig war, diesen Muskel einmal wirklich umfassend zu trainieren, werden wir in all den Aspekten bedingungsloser Liebe immer wieder gechallenged werden und immer wieder dann üben müssen, dann eben auch in die Mitfreude zu gehen, in Themen, die vielleicht erstmal in uns so einen kleinen Stich ins Herz, so dieses, oh, das hätte ich mir eigentlich für mich gewünscht, aber jetzt hat diese andere Person, und dann wirklich zu üben, Tag für Tag zu sagen, wow, I'm really happy for this person, so dass ich dieser Person wirklich gegenübertreten kann und kann ihr in die Augen schauen und habe das Gefühl, das ist keine Lüge, die ich der Person jetzt sage, sondern dass es wirklich so ein körperliches Gefühl von Freude ist, das sich in mir ausbreitet auf eine ganz ehrliche Art und Weise. Und der letzte Aspekt ist Upeksha, der Gleichmut, den ich ja auch sehr, sehr zu schätzen weiß und sehr, sehr gerne übe, weil ich eine sehr impulsive Persönlichkeit bin. Ich glaube, der große Vorteil dieser Impulsivität ist, dass ich unglaublich schnell im Mitgefühl drin bin und unglaublich schnell auch in der Mitwut drin bin über Dinge, die ich auch als ungerecht empfinde. Deshalb ist Upeksha, der Gleichmut, echt eine Medizin für mich und auch ein wichtiger Muskel, den ich trainieren muss. Und wichtig ist zu sagen, dass Upeksha eben nicht die Gleichgültigkeit ist, sondern der Gleichmut. Und ich erkläre es gerne, ich freue mich gleich schon, wenn du dem noch was hinzuzufügen hast. Der Gleichmut aus einer wirklich tief spirituellen Sicht kommt daher, dass es gibt ein Prinzip in uns, das diesen ganzen Lebenstheater zuschaut. Das gilt für uns, das gilt für alle anderen auch. Wenn wir gerade nach Gaza oder nach Palästina schauen, dann hören wir ganz oft dieses Alhamdulillah, dass der alle Affären auflösen wird. Dass am Ende hat alles seine Gerechtigkeit. Dieses Upeksha ist eine, sich daran erinnern, dass es ein Prinzip gibt, das uns in diesem ganzen Lebenstheater zuschaut. Das Prinzip, das zugeschaut hat, als wir unseren ersten Atemzug genommen haben. Das Prinzip, das zugeschaut hat, als wir die ersten Schritte gegangen sind. Das Prinzip, das zugeschaut hat, als wir das erste Mal das Herz gebrochen bekommen haben. Das Prinzip, das zugeschaut hat, als wir unser Abitur geschrieben haben. Das Prinzip, das zugeschaut hat, als wir den ersten Streit mit unseren Eltern hatten. Und so weiter und so weiter. Es gibt ein Prinzip, das die ganze Zeit zuschaut, dem, was in unserem Leben passiert, und das aber unberührt ist von diesem Prinzip, was nicht bedeutet, dass es nicht daran teilnimmt, aber es ist nicht reaktiv. Und dieses Prinzip hilft uns total in diesem Gleichmut, diese großen Wellen, denen wir oft ausgesetzt sind in unserem Leben, diesem, dass es auf und ab geht und dass wir gut gelaunt sind, dass wir schlecht gelaunt sind, dass wir viel Motivation haben, dass wir total müde und erschöpft sind, dass diese großen Wellen aus dieser Perspektive des Zuschauens Ergebnisse der Lebendigkeit oder Ausdruck der natürlichen Lebendigkeit sind, mit denen wir uns nicht identifizieren müssen, die einfach Teil der Natürlichkeit unserer Existenz sind. Und dass aber dieser Gleichmut, also dass wir das üben können, diese Perspektive einzunehmen, zu sagen, okay, da sind sie wieder, die Wellen. Und ich sehe die Wellen und ich reite die Wellen und ich spüre die Wellen und ich bin in dieser Lebendigkeit drin. Und es gibt Upeksha, dieses Prinzip, dass sich daran erinnert, dass es einen Teil von uns gibt, der unberührt ist davon und der auch so geht es in der yogischen und auch in der buddhistischen Philosophie, der auch nach dem Ableben dieses physischen Körpers und nach dem Ende dieses lebendigen Theaters immer noch da ist und zurückkehrt in das große Ganze. In das große Ganze.
Ich finde da, also ich mag auch dieses Wort Mut, dass das Wort Mut auch in diesem Wort Gleichmut so mit drin steckt. Ja, für mich geht es da auch viel einfach darum, so, dass alles extrem wichtig ist und gleichzeitig aber auch nothing really matters at the same time, dass wir uns halt ganz oft, gerade wenn wir vielleicht so viel im Kopf sind und so viele Gedanken machen, was denkt jetzt der, was, und auch jetzt, das passt, finde ich, auch so gut zu dieser Folge, wo es ja viel auch so darum geht, ne, ja, kann ich da jetzt was sagen oder ist das ein zu heikles Thema oder was auch immer. Am Ende des Tages möchte ich dich einfach nur ermutigen, mit deiner Wahrheit in Verbindung zu bleiben, habe ich jetzt, glaube ich, einige Male gesagt. Und es gibt aber dieses Prinzip, was zuschaut, was du gerade gesagt hast. Ich finde, das ist auch sehr stark verbunden mit Karma. Also alles ist miteinander verbunden irgendwo, aber das Karma am Ende des Tages ist auch immer wieder regelt. Also oft denken wir ja auch, dass wir immer alles so kontrollieren müssen und lenken müssen, aber so dieses Vertrauen zu haben, dass da auch ja noch größere Dinge mit reinspielen und alles auch immer so in so einem Ensemble sich bewegt, das ist auch so, finde ich, auch irgendwo nochmal damit verbunden. Und ja, also mit der Mitfreude, finde ich, ist auch nochmal, deshalb habe ich noch eine Sache noch nicht so richtig gesagt, ist, dass ja voll viel auch immer so neben diesem ganzen Judgen und so weiter und so fort, ist auch ganz viel Neid ja immer. Auch ich finde gerade unter Frauen gibt es schon auch immer viel Neid. Und du hast das, finde ich, auch vorhin so schön gesagt mit dem, dass man so wirklich übt und es ist auch eine Übung, sich für andere zu freuen. Und wenn man so einen Stich spürt, dann hat das ja erstmal gar nichts unbedingt mit der anderen Person zu tun und dass die das jetzt nicht haben sollte oder was auch immer, sondern es hat ja natürlich nur was mit dir zu tun. Und für mich, ich finde es immer total geil, wenn ich so einen Neidstich manchmal so spüre, weil dann denke ich immer so, perfekt, das zeigt mir, dass ich da ein Thema habe und dass ich da dran arbeiten kann und dass das eine Richtung ist, in die ich vielleicht mich bewegen sollte oder wo ich weiter dran schauen kann. Also ich finde es immer total cool, wenn der Körper einem so Sachen so klar sagt und so klar signalisiert, weil das einfach zeigt, dass du auch lebendig bist und dass du ja da ein gutes Feedback auch von deinem Körper bekommst, so ein Biofeedback. Genau, und jetzt, um noch die Folge auch so abzurunden, auch wenn es natürlich so total schön wäre, es mit den Brahma-Viharas abzurunden, möchte ich doch auf die letzten Community-Fragen noch eingehen. Und die passen aber auch total gut dazu. Und zwar ist die eine Frage, was denkt die palästinensische Bevölkerung über die Hamas? Und die andere Frage ist, wie sieht das Leben in so einem Camp aus? Genau, das sind die letzten beiden Community-Fragen. Und also erstmal, ich fange mal mit der ersten Frage an. Es gibt nicht die palästinensische Bevölkerung, weil die palästinensische Bevölkerung genauso wie die deutsche Bevölkerung super vielschichtig und vielseitig ist. Also es gibt dort einfach alle möglichen Menschen und das fand ich auch so toll bei dieser Reise. Ich habe, wer die erste Folge nicht gehört hat, ich habe ja eine Yoga-Reise gemacht und habe da ganz viel unterrichtet und wir haben unterrichtet in Camps und da gehe ich jetzt gleich in der zweiten Folge rein, in Flüchtlingscamps. Da kann ich ein bisschen erzählen, was ich da gesehen habe. Und wir haben aber auch unterrichtet in fancy Yoga-Studios, wo Leute wahnsinnig viel Geld für Yoga ausgeben. Und wir haben unterrichtet in einem Community-Center, was nur für Frauen war, wo Frauen kostenlos hingehen konnten. Den Workshop haben wir da auch komplett kostenlos gemacht. Da haben Frauen zum ersten Mal mit uns Sonnengrüße geübt, wurden teilweise zum ersten Mal massiert, weil wir auch eine Bodywork-Session dort gegeben haben, so ein Thai-Yoga-Massage-Workshop, wo die einfach gelernt haben, sich gegenseitig mit so ein paar Techniken eben zu massieren. Und das war auch wahnsinnig berührend auf jeden Fall. die ganz oft dann gesagt haben, sie haben schon ganz viel ihre Kinder massiert, ihren Mann massiert, aber halt noch wurden selber noch nie massiert. Und also so wie die, also zurück zur Frage, so unterschiedlich, was ich da gesehen habe, ist genauso wie bei uns, es gibt einfach alle möglichen Menschen, die alle möglichen Meinungen haben. Und bei uns kann man ja jetzt auch nicht sagen, was denkt die deutsche Bevölkerung über Merz? Oder was denkt die deutsche Bevölkerung über, ich glaube, Corona ist auch ein gutes Beispiel, weil die Menschen einfach so viele unterschiedliche Meinungen dazu haben.
Ich glaube, man kann sogar so weit gehen zu sagen, was denkt die deutsche Bevölkerung über den Nationalsozialismus? Ganz offensichtlich mit der hohen Wahlquote von der AfD ist auch die deutsche Bevölkerung sehr differenziert zu betrachten. Und wir haben alle Meinungen und Überzeugungen und politischen Richtungen abgebildet in der Gesamtgesellschaft. Und die haben alle ihre Glaubensgrundsätze, die sie entwickelt haben.
Basierend auf Erfahrungen, basierend auf Ängsten, basierend auf Lebensumständen und so weiter und so fort. Also deshalb kann man nicht sagen, also was ich auf jeden Fall, was mir wichtig ist zu sagen im Zusammenhang mit der Frage ist, dass die palästinensische Bevölkerung keine terroristische Vereinigung ist. Und dass Menschen, die ich dort... Ja, ich glaube, dieses Missverständnis muss man wirklich aus dem Weg räumen. Du lachst. Ja, du lachst jetzt darüber.
Ich finde es großartig. Schön, das ist der Snippet. Das ist der Snippet, der diese... warte, ich muss mal kurz gucken, an welcher Minute wir sind. Dass die palästinensische Bevölkerung keine terroristische Vereinigung ist. Vielen Dank, liebe Schüler. Wir sind bei 1:35. Ich werde das dem Pascal schreiben.
Also ja, die palästinensische Bevölkerung ist keine terroristische Vereinigung. Wer hätte es gedacht? Wunder war's. Aber ich muss es wirklich sagen, ich war ja auch mit jemandem zusammen, der in einer israelischen Familie, beziehungsweise in einer jüdischen Familie groß geworden ist und einige Jahre in Israel gelebt hat. Und für solche Menschen kann es schon gefährlich sein, in die Westbank zu gehen, weil da einfach viel Wut und Frustration durch diese Settlements, durch diese Siedlungen eben, die einfach da auf dem Territorium errichtet werden, die in diesem Land errichtet werden, Vertreibungen, Menschen, die in Flüchtlingscamps, wovon ich gleich erzähle, umgesiedelt werden, natürlich ohne ihre Einverständniserklärung, unter Gewalt. Natürlich, das ist einfach nur menschlich, würde ich jetzt mal sagen, löst es Wut und Frustration und Traurigkeit und alle anderen negativen Emotionen aus, die man sich so vorstellen kann. Und deshalb ist es für nicht alle Menschen dort sicher. Für mich super privilegiert, hier mit meinem deutschen Pass, natürlich kein Problem, dahin zu reisen. Und für dich wäre es wahrscheinlich auch super sicher, wenn du das jetzt hier gerade hörst. Aber grundsätzlich kann ich sagen, dass ich keinen einzigen Terroristen dort jetzt getroffen habe auf meiner Reise. Also ich habe mich tatsächlich in so gut wie jedem Moment sicher gefühlt. Es gab einen Moment, wo ich ein bisschen geschluckt habe. Den habe ich in der ersten Folge erzählt. Kannst du noch mal reinhören, wenn du willst. Zwei Momente, genau. Die habe ich beide aber beschrieben in der Folge, wo ich ein bisschen schlucken musste. Aber ansonsten habe ich mich recht sicher gefühlt und habe ganz viele, ganz tolle und interessante Menschen getroffen. So wie übrigens in Israel auch, wo ich auch viele tolle, interessante, spannende Menschen kennengelernt habe. Und jetzt zur letzten Frage. Wie sieht ein Tag in einem Camp aus, wie in so einem Flüchtlingscamp aus? Also erstmal gibt es auch da Unterschiede, wie die Camps, also und ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es so, dass es jetzt nicht unbedingt eine Regel gibt, wer in welches Camp kommt, sondern du kommst halt in das Camp, was halt am nächsten zu deinem Haus ist. Und viele kommen auch in Gefängnisse. Also je nachdem, was die halt entscheiden. Also wenn du Glück hast, sage ich jetzt mal, kommst du halt in ein Camp. Und das ist auch irgendwie total weird, weil es ist leider nicht nur Glück, sondern es ist auch Privileg. Also die Familie von meiner Freundin, ich habe mich unter anderem auch deshalb dort so sicher gefühlt, weil die Familie von meiner Freundin, das muss man auch dazu sagen, extrem privilegiert ist. Das habe ich auch in der letzten Folge schon erzählt, dass ihr Vater so einen besonderen Status hat, einfach durch seinen beruflichen Status. Und da, die würden jetzt nicht einfach so, die sind dafür zu einflussreich, als dass die jetzt einfach so in ein Camp kommen. Aber ansonsten würde ich jetzt sagen, Geld rettet dir jetzt da nicht immer den Arsch. Also jetzt Geld allein wäre es jetzt, glaube ich, nicht. Aber natürlich, wenn du Geld hast, dann kannst du, wenn du Glück hast, kannst du vielleicht gucken, ob du irgendwie einen Anwalt kriegst oder irgendwie das noch verhindern kannst oder was auch immer. Aber grundsätzlich ist es ja, also die rechtliche Lage, deshalb gibt es ja Menschenrechtsorganisationen, die da so auf die Barrikaden gehen, zu Recht, weil das mit Recht und rechtlichen Situationen ja wenig zu tun hat. Also da ja, werden viele Rechte und Menschenrechte einfach entkräftet. Also grundsätzlich kann man sagen, die bekommen schon Essen in den in der Flüchtlingsunterkunft, wo ich jetzt war, gab es schon Mahlzeiten, das war halt alles sehr rudimentär. Also wer schon mal in Deutschland in so einem Flüchtlingsheim war, wo damals auch die ganzen Menschen, die aus Syrien kamen und so untergebracht waren. Ich habe damals so ein bisschen ehrenamtlich in einem Flüchtlingsheim gearbeitet. Ich würde sagen, sah eigentlich ziemlich ähnlich aus, das Flüchtlingsheim in Palästina, in dem ich war, wie jetzt das, was ich in Mainz gesehen hatte. Also die schlafen halt mit mehreren Menschen in einem Zimmer. Wenn die halt mit ihrer Family da sind, dann schlafen die halt mit ihrer Familie in einem Zimmer, logisch. Wenn die Menschen aber jetzt keine Familie haben oder halt alleine in dieses Flüchtlingsheim gekommen sind, dann werden die halt mit anderen Leuten so schon mehr oder weniger zusammengepfercht in so Mehrbettzimmern. Und jetzt, also ist jetzt nicht schön. Das ist auf jeden Fall. Und auch im Winter schon auch eher kalt. Und also es waren so Steinfußboden und war jetzt auch schon ein sehr altes Gebäude, würde ich sagen. Eher runtergekommen. Teilweise ist auch so die Tapete runtergekommen. Ich habe auch an einer Wand so ein bisschen Schimmel gesehen. Also ja, schon eher so eine Baracke eigentlich, als jetzt irgendwie so ein Gebäude. Und ja, also einfachste Verhältnisse, kann man sagen. Und dann ist halt der Tagesablauf, kann man sich ja auch vorstellen. Wenn man sich jetzt vorstellt, man ist dann in so einem Flüchtlingsheim, wie sieht so ein Tag da aus? Ja, die Leute wissen nicht, genauso wie bei uns auch in den Flüchtlingsheimen, die wissen nicht, wie lange sind sie da? Sind die da für immer? Sind die da für eine gewisse Zeit? Und diese Frage hat ja direkte Auswirkungen auf den kompletten Tagesablauf. Das heißt, die Menschen können eigentlich nicht wirklich arbeiten. Ich meine, für so um eine Arbeit jetzt nachgehen zu müssen, musst du ja wissen, wie sieht meine Zukunft aus? Was passiert so in den nächsten Monaten und so weiter und so fort. Also klar gibt es bestimmt Leute, die vielleicht online für irgendjemanden eine Webseite bauen und so weiter und so fort. Aber wenn du auch nicht weißt, wo du örtlich sein wirst, ist es ja auch oft schwierig, dann nicht einfach dahin zu fahren und einem Job so nachzugehen. Also das ist auf jeden Fall, ja, ist auf jeden Fall auch was da noch mit dranhängt. Und was ich auch viel gesehen habe, auch in meinem Workshop, waren halt viele Jugendliche, die dann natürlich schon nach, möglichst ja bei uns auch so in den Flüchtlingscamps, die gehen dann schon auch in die Schule, die haben das auch teilweise so ein bisschen erzählt. Also die haben dann schon irgendwie Zugang zu irgendeiner Public School, die da irgendwo in der Nähe ist. Und das war auf jeden Fall in dem Camp, in dem ich so war, es wahrscheinlich nicht in allen Camps so sein, weil manche sind ja wahrscheinlich auch ein bisschen mehr remote. Nicht alle sind jetzt so zentral, aber das, wo ich war, das war relativ, relativ zentral in Bethlehem. Und da sind schon Schulen und Supermärkte und solche Sachen halt in der Nähe. Also genau. Ja. Das waren so die Fragen. Und wenn ihr weitere Fragen habt, dann gerne.
Ich glaube, dass es wichtig ist, noch mit auf den Weg zu geben, dass die Alphabetisierungsrate generell in den ganzen Palestinian Territories unglaublich hoch ist, also sehr, sehr viel höher liegt als in anderen vergleichbaren Regionen, die von so occupational, also die von so Besatzungsmächten so lange unter unter den generellen globalen Standards gehalten wurden. Also dass die Alphabetisierungsrate unglaublich hoch ist und dass die Bildungsrate auch unglaublich hoch war. Ich muss sagen, dass die letzten 2 Jahre einfach auch vieles von dem, was Schü berichtet, in ihren Beobachtungen verändert hat, weil einfach so ein unglaublich großer Teil der vor allem des Gazastreifens einfach komplett flattened ist, also wo einfach gar nichts mehr steht, weder Krankenhäuser, noch Schulen, noch Universitäten, noch Moscheen, wirklich alle zivile Infrastruktur zerstört ist. Und der Tagesablauf von einem aktuellen Flüchtlingscamp auch ganz anders aussieht, weil die Suche nach Wasser und Essen den Tagesablauf der Menschen bestimmt. Und das, was immer wieder berichtet wird von Menschen, die über die UN dort zumindest Zugang bekommen, um zu helfen, ist, dass die Resilienz der Menschen unglaublich hoch ist und dass sobald auch nur die kleinste Bombenpause stattfindet, direkt wieder ein Educational System aufgebaut wird, das kleinste Zelt aufgebaut wird, um wieder einen Tagesablauf zu etablieren, der Sinnhaftigkeit und Bildung in der Gesamtbevölkerung verankert. Und zwar wirklich, und teilweise auch einfach, um die Kinder vom Hunger abzulenken. Und was vielleicht auch noch wichtig ist zu sagen, ist, dass diese also wenn wir von Flüchtlingscamps sprechen, dass das teilweise so gut etablierte Flüchtlingscamps sind, weil es Strukturen sind, die schon über 60, 70 Jahre alt sind, weil die Menschen, die 1948 vertrieben worden sind, direkt schon in Flüchtlingslagern aufgefangen wurden und dieses Flüchtlingslager dann ihr neues Zuhause wurde, weil sie einfach nie wieder zurückkehren konnten. Und also nie wieder zurückkehren konnten, weil die israelische Besatzungsmacht nie wieder Zugang zu den Gebäuden und ihrem eigentlichen Zuhause ermöglicht hat. Und dass alles, was stattfindet innerhalb des Gazastreifens und auch innerhalb the Occupied Palestinian Territory, the West Bank und den unterschiedlichen Settlements und um die Settlements herum komplett kontrolliert wird von der Besatzungsmacht. Und das geht so weit, dass so viele der zivilen Infrastruktur komplett von der israelischen Besatzungsmacht kontrolliert wird. Also so Dinge auch wie das Ausstellen eines Passes oder die Bewegungsfreiheit von einem abgetrennten Ort in den nächsten Ort zu kommen, die Arbeitsrecht, Aufenthaltsrecht. Also es ist wirklich, es gibt so, ich muss einmal ganz kurz. Ich glaube, das ist noch wichtig und deswegen würde ich dir auch gerne als Hausaufgabe mitgeben. Ich möchte gerne 2 Definitionen noch vorlesen, und zwar die Definition von Kolonialismus und die Definition von Neokolonialismus, weil es so wichtig ist fürs Yoga, weil so viele...
Ich wollte auch gerade noch was drüber sagen, ja.
Viele unserer Yoga-Events hier global, nämlich genau in Bereichen stattfindet, die so unglaublich noch den Fußabdruck vom Kolonialismus und vom Neokolonialismus tragen. Und das ist auch so ein unglaublich großer Hebel, wo wir unglaublich großen Einfluss haben, die Menschen zu empowern, also die Menschen der betroffenen Gebiete zu empowern, zu einem wirklichen Selbstbewusstsein zu kommen, zu einer Souveränität zu kommen, zu einer Gleichberechtigung zu kommen. Und in unserem eigenen Verständnis der Menschlichkeit eine komplett neue Realität zu schaffen. Okay, Definition. Kolonialismus bezeichnet die politische, wirtschaftliche und kulturelle Herrschaft eines Staates über ein fremdes Gebiet und dessen Bevölkerung. Immer unter Anwendung von Gewalt, Unterwerfung und systematischer Ausbeutung. Die Kolonialmacht kontrolliert dabei Land, Ressourcen und Menschen, häufig ohne Rücksicht auf bestehende Strukturen, Kulturen oder Rechte. Vieles von dem, auch das, was ich gerade vorgelesen habe, hat weit bis ins 20. Jahrhundert angehalten. Also noch 1991 waren noch koloniale Strukturen in Kanada. Dazu auch mehr in den Shownotes. Also zentrale Merkmale, militärische Eroberung und politische Unterwerfung, Ausbeutung von Rohstoffen, Arbeitskraft, Handelsrouten, alles das trifft so in Palästina. Einführung eigener Verwaltungssysteme und Bildungsstrukturen, habe ich gerade angesprochen. Abwertung, Verdrängung oder Zerstörung indigener Kulturen. Darüber gibt es so viele Erfahrungsberichte online. Jetzt Achtung, Neokolonialismus, weil wir da... Katharina ist gerade online. Yes, I know you're in Canada and you know it. Okay, Neokolonialismus. Bezeichnet die Fortsetzung kolonialer Strukturen in der postkolonialen Ära jedoch nicht mehr primär durch direkte militärische Kontrolle, sondern durch wirtschaftliche, politische und kulturelle oder mediale Einflussnahme. Auch ohne formale Besatzung bleiben Abhängigkeiten bestehen, denn guess what? Die ganzen Strukturen wurden zerstört und die Menschen... Und das ist auch das, wo der Westen dann immer wieder reingeht, brauchen unbedingt unsere Hilfe. Typische Ausdrucksform, Handelsverträge, die Entwicklungsländer benachteiligen. Gibt es tausende von Beispielen. Internationale Schuldenstrukturen und IWF, also Weltbankauflagen, Kontrolle über Bodenschätze durch multinationale Konzerne, Militärstützpunkte von in vormals kolonialisierten Gebieten, Medienmacht und kulturelle Dominanz des globalen Nordens. Ein weiterer unglaublicher Hebel, den du hast als Tourist in die große Tourismus-Ära beginnt gerade wieder. Alle packen ihre Koffer und ziehen los. Und mit diesen Definitionen kannst du echt mal mit so richtig offenen Augen durch deinen Urlaub gehen. Und das, ich weiß, dass es echt so richtig, richtig unkomfortabel ist, weil wir so gerne diesem ganzen Schlamassel entkommen wollen. Und dann fahren wir meistens in Bereiche, in denen unsere kolonialen Vorfahren eben genau das alles zerstört haben, was wir jetzt versuchen zu genießen und oftmals auf Kosten der aktuellen postkolonialisierten Bevölkerung, die immer noch unglaublich leidet. Und der Weg heraus, ihr Lieben, der Weg heraus ist Augen auf, Herz auf, nochmal nachlesen, ganz viele unterschiedliche Quellen heranziehen und dir ein eigenes Bild nochmal formen von dem, wer hier von wem Hilfe braucht.
Ja, und das ist Augen auf auch im Konsumverhalten einfach, ne? Also wenn du jetzt dein Teacher-Training auf Bali machen willst, dann einfach auch wirklich zu gucken, also erstmal, möchtest du das wirklich? Und auch, ich fand das auf Bali schon auch echt immer krass zu beobachten. Da gab es schon auch echt immer viele, die, es sind auch so kleine Sachen, der Umgang einfach. Und es ist der Umgang mit Menschen, die da arbeiten, Menschen, die da leben, mit den einheimischen Menschen. Bist du wirklich interessiert an der Kultur und da an Menschlichkeit und in Kontakt kommen und tiefes Eintauchen in den Hinduismus jetzt zum Beispiel, wie er auch in Bali gelebt wird? Oder bist du eher interessiert, nur zu nehmen? Ist es ein Geben und Nehmen oder ist es nur ein Nehmen? Und in Portugal sieht man das hier halt auch so krass. Und das ist auch in Portugal die Entscheidung, an welchem Ort mache ich meine Retreats, wo biete ich das an, was sind das für Menschen, und nach Möglichkeit immer mit auch mit Einheimischen zusammenzuarbeiten und dass es nicht ein Ausnutzen ist, sondern dass es ein Empowerment und Unterstützen ist. Und sometimes it's a really, really fine line und du musst wirklich auch dir selbst in den Spiegel gucken und auch unangenehme Sachen vielleicht entdecken oder unangenehme Gedanken in deinen Meditationen sehen und so, wow, das habe ich gerade nicht gedacht. Wie könnte ich das? Und da wirklich, Satya die Ehrlichkeit und Ahimsa, die Gewaltlosigkeit, weil ich fand das so witzig, als du gerade gesagt hast, ja, dass der Kolon, als du die Definition vorgelesen hast, hat was in mir, als du gesagt hast, ja, immer unter Gewalt, also du hast vorgelesen, manchmal unter Gewalt und dann hast du irgendwie gesagt, nein, immer unter Gewalt und dann dachte ich im ersten Moment so, ah, in Portugal läuft es eigentlich gar nicht so gewaltvoll ab, war so mein Gedanke. Und dann war aber so, was ist eigentlich Gewalt? Also seine eigenen Gedankenmuster und seine eigenen Gedankengänge auch zu hinterfragen, weil Gewalt hat ganz viele Formen und ganz oft sehen wir es und identifizieren es halt auch nicht direkt als das. Vielleicht aber auch manchmal, weil wir es gar nicht sehen wollen. Also nochmal ganz kurz die Summary, weil das somit auch so die Quintessenz von diesem Gespräch ist. Und ganz oft, und das war jetzt auch so spannend, jetzt wieder die Tage habe ich jemanden getroffen, die dann gesagt hat, oh, voll gut, dass ihr darüber gesprochen habt, ich habe das gesehen. Also es war eine Frau, die ich hier in der Stadt getroffen habe, hier in Ericeira, und die dann gesagt hat, ja, es ist halt auch so, es lähmt einen so, meinte sie, so, so frustrierend. Es war auch eine Deutsche, die dann so gesagt hat, weil man kann ja auch irgendwie gar nichts tun. Und das ist auch wieder so ein Gedanke, den ich auch schon hatte und nicht nur einmal hatte, wo man dann nochmal kurz überlegt, Satya, stimmt das wirklich? Kann ich wirklich nichts tun? Und jetzt hier rattern wir nochmal kurz runter, was du tun kannst. Also wir haben gesagt in diesem Gespräch, dich informieren und nicht schweigen. Keine Angst vor unangenehmen Gesprächen. Petitionen unterschreiben. Amnesty International als die erste Anlaufstelle. Fundraiser-Events organisieren und unterstützen. Ich zum Beispiel mache jetzt ein Kirtan-Fundraiser-Event und bin gerade noch dabei, die Paula zu überreden, mit der ich das zusammen mache, dass wir auch Leute online zuschalten, die online, weil wir haben eigentlich gesagt, keine Screens und Handys, alle aus und so. Und ich habe aber gesagt, ich fände es halt voll schön im Sinne von, weil es ein Fundraiser-Event ist und ein Prayer, aber sie hat gemeint, oh, es ist vielleicht schwierig, die Energie dann zu halten und die Menschen da wirklich alle auch mit. Und dann habe ich gesagt, es geht jetzt hier gar nicht darum, dass wir jetzt hier irgendwie das perfekte hybride Event anbieten, sondern es geht darum, dass wir Menschen an einem kollektiven Prayer teilhaben lassen und Menschen da auch spenden, und es geht uns darum, möglichst viele Spenden zu sammeln. Und ich glaube, das ist auch so was, was wir tun können, uns immer wieder zu fragen, worum geht's mir? Worum geht's mir wirklich? Was ist es? Und das hat auch einer meiner Teacher immer gesagt, what is it, what you really, really want? Und sich da wirklich auch innerlich zu alignen. Und das Konsumverhalten, darüber haben wir gesprochen, die Entscheidungen. Jetzt gerade eben, wenn man koloniale Strukturen sich anschaut, mit wem und wo und wie mache ich mein Teacher-Training, mein Retreat etc. Und aber auch, wohin reise ich, was konsumiere ich? Eine Freundin von mir hat vor kurzem gesagt, ja, so Nescafé ist ja so super lecker, bla bla bla. Und ich so, weißt du, dass sie zu Nestle gehören? Sorry to say, aber informier dich mal, was Nestle so macht. Und sie so, oh Gott, ja, shit, ich weiß, was Nestle macht. Und ganz oft ist es einfach auch die Unwissenheit. Und dann aber auch als Freundin nicht zu sagen, oh, ich judge dich jetzt. Und wie, was bist du denn für eine Yogini überhaupt erstmal, dass du Kaffee trinkst? Und dann, sondern einfach so zu sagen, hey, ich weiß, ist jetzt voll, tut mir voll leid, dass ich dir das jetzt hier sagen muss, aber und ist auch immer so ein bisschen die Frage, nicht was wir sagen, sondern auch wie wir es sagen, ne? Und auch, ich glaube, dass auch gerade Freundschaften und Beziehungen davon leben, dass wir eben auch die unangenehmen Gespräche haben können und die unangenehmen Dinge auch ansprechen können und dass dann auch einfach eine nachhaltigere und tiefere Nähe erzeugt, wenn man durch solche Dinge einfach auch durchlaufen kann gemeinsam.
Großes, großes Cheerleading. Ich glaube, ich bin mit dem größten Spielverderber verheiratet, den es überhaupt auf dieser ganzen Welt gibt. Das ist wirklich alles, was ich bevor ich Pascal kennengelernt habe, lieben und schätzen, zu lieben und zu schätzen wusste, hat Pascal einfach mit dem Schwert der Wahrheit durchgehabt. Und es war einfach nichts mehr möglich. Ich konnte nichts mehr kaufen. Ich konnte an nichts mehr teilnehmen. Ich konnte nichts mehr. Ich habe mir so gewünscht, ich habe mir so gewünscht, in Bali zu leben. Und Pascal hat in Bali studiert ein halbes Jahr und hat gesagt, no way we are adding white skin to Balinese culture. This is not happening. Er hat gesagt, ich habe gesehen, was der Tourismus mit Bali macht, and it's just breaking the spirit of the island. Und ich weiß nur, dass ich die ganze Zeit gedacht habe, oh nein, und ich weiß so, ich wollte es einfach gar nicht, ich wollte es nicht wahrhaben. Und habe das jetzt aber einfach mehr und mehr beobachtet und war selbst auch einmal vor 15 Jahren in Koh Tao und dann vor 5 Jahren das letzte Mal auf Koh Tao. And it's just the extraction. Und da wirklich sich zu überprüfen. Sich zu überprüfen, ob wir dieses Extraktionsgehen in uns, ob das in uns an ist. Und nochmal Confession, das Extraktionsgehen war und ist wahrscheinlich immer noch in mir unglaublich aktiv. Wirklich dieses Wohin zu gehen und da was rauszuziehen. Also wir sagen das ja auch so oft, ne? Was kann ich da rausziehen? Und dann wirklich mal zu schauen.
Nehme ich mit.
Richtig. Und dann mal zu schauen, wirklich, das mal wirklich zu trainieren. Zu sagen, nicht was kann ich rausziehen, sondern was kann ich reingeben? Was kann ich da lassen? Was kann ich, what can I bring? What can I bring to the table? And what can I leave there? Und das wirklich in allem, ja, wirklich in allem, was wir machen. This will be so, so, so helpful to stop extracting and start to infuse alles das, was Leben spendet, alles das, was die Kreisläufe schließt, alles das, was empowert, alles das, was unterfüttert und nährt und gibt. All das ist so unglaublich heilsam. What can I bring?
Und das auch wirklich in all unseren Beziehungen und das jetzt gar nicht nur unbedingt bei einer Reise. Ich sehe das so oft und ich fühle das schon auch manchmal in Trainings oder in Retreats, dass Leute so mit so einer Konsumentenhaltung da reingehen, so, dass sie so tatsächlich nicht so viel, weil es hat natürlich auch viel mit der Kultur zu tun, die man da etabliert in so einem Event. Aber es hat schon oft so ein bisschen so diesen Charakter so, ja, ich nehme jetzt einfach ganz, ganz viel. Und natürlich kommst du dahin um Inspiration und natürlich dich auch mit positiver Energie vielleicht aufzutanken, mit neuen Gedanken. Aber es geht gar nicht so sehr immer um dieses Nehmen, sondern es geht um die Interaktion und auch um die Transformation. Und wenn du echte Transformation willst, dann ist es halt nicht nur Taking, sondern und auch nicht nur diese Frage, how much can I take, sondern auch die Frage, erstmal eingefangen mit der Frage, how much can I give?
Amen. Amen.
Vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch. Danke fürs Zuhören. Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Wenn dir die Folge gefallen hat und dich inspiriert hat und du gerne mehr von uns hören möchtest, dann abonniere den Podcast total gerne auf deiner Lieblingsplattform. Dann bleibst du immer auf dem Laufenden und kriegst immer direkt eine Benachrichtigung. Immer donnerstags morgens um 6 Uhr laden wir die Folge hoch, dann kannst du die neue Folge hören. Und wenn du das Gefühl hast, ich kenne jemanden, dem die Folge vielleicht gefallen könnte, den es auch interessieren könnte, dann leite die Folge sehr gerne weiter, kannst es gerne einfach teilen. Und wir sind natürlich auch total gespannt zu hören, wie dir die Folge gefallen hat und mit dir darüber in den Austausch zu kommen. Hüpf einfach gerne rüber zu Instagram @healfeellead und hinterlass uns einen Kommentar in den Post zur Folge oder schick uns eine Nachricht. Und wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, freuen wir uns natürlich auch riesig über eine 5-Sterne-Bewertung. Vielen Dank, lass es dir gut gehen und bis hoffentlich ganz bald. Namaste.